Guter Freund ist Jesus. Da singen wir ein Lied, ein altes Evangeliumslied. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er ist der beste Freund, den es überhaupt auf dieser Welt gibt. Der geht nicht nur mit uns durch das Leben, sondern er geht mit uns auch über das Leben hinaus in das andere Leben. Und er empfängt uns dort, er wartet uns dort. Welch ein Freund. Und es ist gut, solch einen Freund zu haben in diesem und im anderen Leben. Ich möchte euch herzlich einladen zu den Gottesdiensten morgen früh. Morgen früh müsst ihr die Uhr vorstellen. Also früher aufstehen, die Uhr vorstellen. Bitte vergisst es nicht, es ist Sommerzeit. Und zwar um 10 Uhr kannst du nach Belieben, nach Lust und Laune leben und einfach tun, was du willst und so weiter. Ja, du kannst es, aber du bezahlst auch die Rechnung danach hier. Oder kriegst die Quittung. Und du kannst natürlich tun und schalten und walten, was du willst, aber wo kommst du dahin? Kannst du einfach nach Belieben leben, ist die Frage. Dann abends um 19 Uhr haben wir Gemeindebibelschule. Bitte sagt es den anderen weiter und die sollen alle kommen und sollen die Bibel studieren, die sollen lernen aus dem Wort Gottes. Das Material ist da, der Jakobusbrief ist da und jetzt, ihr müsst nur noch kommen und lernen. Also wir haben morgen 3 Gottesdienste und ich habe wenigstens 3 Gottesdienste. Morgens um 10, morgens um 14.30 Uhr und dann 19 Uhr nochmals. Also ihr seid herzlich eingeladen. Heute ist das Thema, sind wir schon in der Trübsalzeit? Das ist also eine ganz wichtige Frage. Bin ich in der Trübsalzeit? Ich werde auf ein paar Dinge eingehen, die heute sehr aktuell sind, up to date. Zum Beispiel auch diese Tage wird ein Gesetz im Bundestag eingereicht, dass man aus jedem Körper, jedem Menschen Organe entnehmen kann, wenn er stirbt, also ohne gefragt zu werden. Also wenn du nicht eine Patientenverfügung hast und so weiter, dann kannst du ausgeschlachtet werden. Also so weit sind wir schon, es sei denn, du verfügst es. Und deshalb ist eine ganz große Frage, irgendwann werde ich darüber sprechen, ist es richtig, Organe zu spenden oder nicht? Und ist es richtig, auch mit fremden Herzen, mit fremder Lunge, mit fremden Nieren zu leben? Sehr fraglich, also sehr strittig. Und dann, man wird ja am Leben gehalten, man ist nicht tot und das Blut muss fließen und so weiter. Und das Leben, das im Blut ist, das Leben steht in der Bibel. Also wenn Gottes Uhr abgelaufen ist und Gottes Zeit abgelaufen ist, sollte man nach Hause gehen und nicht noch künstlich verlängern. Also eine ganz heikle Sache, aber ab dieser Tage kann die Regierung über jeden verfügen. Also du kannst nicht mehr sagen, nein, ich mache das nicht, ich gehe nicht. Wir sind schon unterm Zwang und merken das nicht einmal. Wir sind in einem demokratischen Land, wir haben eine demokratische Regierung und so weiter. Aber die macht mit uns, was sie will. So, nur nebenbei. Aber sind wir schon in der Trübsalzeit? Vielleicht sind wir weiter, als wir denken. Und was ist Trübsalzeit? Dann möchte ich euch einladen für Mittwoch. Mittwoch haben wir nicht um 16 Uhr den Gottesdienst, sondern um 19 Uhr abends, Donnerstag um 19 Uhr abends und Freitag um 19 Uhr abends. Und das ist 1. April, kein April-Scherz. Das ist richtig. Wir werden McCormick hier haben. Er wird über seine Erfahrungen im Jenseits berichten. Gut, er war kurze Zeit tot, klinisch tot und ist wieder zum Leben erweckt worden oder kam wieder zurück. Aber was Gott so alles gezeigt hat, was dabei rausgekommen ist, was der Heilige Geist gewirkt hat, über die Erfahrungen im Jenseits. Manche, als ich das Thema angekündigt habe, haben manche geschrieben, über das Jenseits kann man nicht, das ist okkult. Nein, wir sollen uns auf das Jenseits vorbereiten. Es ist so wichtig. Mensch, bedenke, dass du sterben musst. Und wie geht's dann weiter? Das ist, was die Bibel uns lehrt. Wir sollen uns schon mit unserem Leben und unserem Tod auseinandersetzen. Und stell dir mal vor, jetzt so einer, der klinisch tot ist, wird gleich ausgeschlachtet. Wer weiß, vielleicht wird er wieder zu sich kommen nach 15 Minuten oder nach 20 Minuten. Und er hat keine Chance mehr, wieder zu sich zu kommen, wenn nachher das Herz nicht mehr drin ist. Wie kann ein Mensch ohne Herz leben? Denk drüber nach, ich werde irgendwann mal darüber predigen, weil es ist ein heikles Thema, wir sind mittendrin herausgefordert. Also mach wenigstens irgendwo einen Zettel, schreib zu Hause hin und leg das in dein Testament oder im Sparbuch oder wo auch immer. Ich möchte nicht ein Organspender sein. Das musst du das machen, das musst du erklären mit deiner Unterschrift und Datum, dass du das beim vollen Bewusstsein das gemacht hast. Du musst ja keine große Sache machen, aber deinen Angehörigen oder wem auch immer das also hinterlassen. Dann geht's weiter. Am Samstag nächste Woche haben wir dann Gottes Plan für uns Menschen. Also kommt einfach her und dann auch die Gottesdienste über Ostern. Ostern haben wir nur etwas Besonderes, was ich erwähnen möchte. Fußwaschung am grünen Donnerstag. wir machen das, das ist also eine Erfahrung, keiner muss das, aber wenn du einen Segen haben möchtest und gesegnet werden möchtest, dass deine Füße den Weg Gottes gehen und geheiligt werden, nicht nur, dass du ein Kind Gottes bist, nein, deine Füße müssen auch Kinder Gottes sein und müssen Gottes Wege gehen. So, die Füße sind das, was die Erde berühren. Lies Johannes 13, wenn du fragen möchtest, was das ist, Fußwaschung. Ja, wir laufen ja nicht barfuß heute, hat mir jemand gesagt, als ich gesagt habe, wir haben Fußwaschung. Das hat nichts mit Barfußlaufen zu tun. Die liefen damals auch nicht barfuß und haben Füße gewaschen. Das ist ein Dienst am Nächsten. Wir waschen gerne Köpfe. Und das machen wir mit Vorliebe. Also, dass wir jemanden zusammenputzen und zusammenstauchen. Aber Füße waschen, das ist Dienst der Demut. Und Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, soll euer aller Diener sein. Dann haben wir am Karfreitag zwei Gottesdienste. Nur, dass ihr das ein bisschen merkt euch. Morgens um 10 Uhr über das Blut Jesu werde ich sprechen, die Kraft des Blutes Jesu. Und abends haben wir einen Salbungsgottesdienst. Krankensalbung, Segnungssalbung, Salbung für das, was dich bewegt und dich betrifft, was dir zu schaffen macht. Gott segnet nur gesalbte und gesegnete Sachen, also die unter seine Autorität und seinen Segen gestellt worden sind. Dann ist noch Frauenbrunch, den 16. April. Um 11 Uhr ist Frauenbrunch. Das Thema wird sein, Jesus bricht alle Ketten. Jesus ist stark, Jesus ist mächtig. Wir haben einen großartigen Heiland. Du musst nur den entdecken und ihm eine Chance in deinem Leben geben. So, heute ist mein Thema, sind wir schon in der Trübsalzeit? Es ist keine Frage, wir leben in der Endzeit schon seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren leben wir in der Endzeit. Petrus steht auf und sagt, und das sind die letzten Tage, wo der Prophet Joel geweissagt hat. Hör die Pfingstpredigt, das ist Endzeitpredigt. Seitdem es den Heiligen Geist gibt, leben wir in der Endzeit. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Aber wir sind in den letzten Zügen vielleicht der Weltgeschichte. Die Welt, alles geht mal zu Ende. Und die Bibel sagt uns, die Erde veraltete wie ein altes Kleid und floh. Und es ward ihr keine Stätte gefunden. Das ist Endzeit. So, ich blase nicht in das gleiche Horn wie manche Bibelausleger vielleicht, auch heute. Sie haben sich da festgelegt auf bestimmte Überlieferungen, Traditionen. Was ist die Trübsal? Wie lange dauert die Trübsal? Kommen wir rein in die Trübsal? Kommen wir nicht rein in die Trübsal? Ich bin schon drin in der Trübsal. Ich brauche gar nicht reinzukommen, wenn du mich fragst. Also, wenn wir das alles so sehen, was um uns alle geschieht, wir sind mittendrin. So, und, aber ich möchte auch nichts nachplappern, was andere erzählen. Die Trübsalzeit wird 7 Jahre dauern. Ich weiß nicht, wo die das alles herhaben, aber da sprechen wir nachher darüber ein bisschen. Ich glaube nicht an die Masse und die Mehrheiten, sondern ich habe Mut, auch gegen Sturm zu schwimmen und einfach eine andere Meinung zu vertreten, weil das ist meine Bibelerkenntnis, das, was ich gelernt habe in der Bibel. Ich glaube nicht das, was die vielen Baalspriester oder die heutigen Pfarrer und Pastoren glauben, oder dass man irgendwie einer Menschen schmeichelt und nachredet und so weiter. Nein, ich setze meine Hoffnung ganz auf den Herrn. Meine Hoffnung steht allein auf den Herrn und nicht, der hat's gesagt und die lehren das so und die schauen das so. Nein, weißt du, Menschen irren sich. Und es ist gut, dass manche schon vorzeitig gestorben sind. Ich denke nur an Vimalgo, was der alles so über die Endzeit erzählt hat. Es ist Gnade, dass Gott ihn abgerufen hat, dass er das alles gar nicht mehr sehen muss, dass es gar nicht so gekommen ist. Der hat erzählt, die Russen werden bis an den Rhein kommen. Und die Russen sind zu Hause geblieben, die sind gar nicht bis an den Rhein gekommen. Oder andere haben dann gleich für die Juden, die da von Russland kommen werden, gleich Lagerhäuser angelegt und dann große Prophetien in die Welt gesetzt. Was ist dabei rausgekommen? Nix. Also wir sollen auf dem Teppich bleiben und so weiter. Und wir sollen nur um uns kümmern, schaffe mit Furcht und Zittern deine Seligkeit, heißt es einmal in der Bibel. So, ich setze meine Hoffnung ganz allein auf dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Weißt du, wir müssen so aufpassen, der Teufel kommt als Schriftverdreher. Nur eine kleine Verschiebung, Komma woanders angesetzt und es klingt schon ganz anders, die Sache. Der Teufel legt gerne Betonung auf etwas, worauf Gott keinen Wert legt, so eine Nebensache. Aber das ist so wichtig. Du siehst also, wie er zu Jesus kam mit Schriftverdrehung. Er steht geschrieben. Du musst immer aufpassen, wer dir die Bibel auslegt. Auch der Teufel kann die Bibel auslegen. Und er ist ein fantastischer Bibelausleger. Also wenn irgendjemand die Bibel sehr gut kennt, es ist der Teufel. Entschuldigung, aber das ist so. Der ist der beste Bibelausleger. So, was ist die Trübsalzeit? Wann fängt sie an und wann hört sie auf? Trübsalzeit, möchte ich sagen, zuerst mal allgemein, ist eine ganz schlimme Zeit. Trübsal, schon das Wort Trübsal. Oder Luther übersetzt es mit Drangsal. Und ich möchte hier eine heilige Kuh schlachten. Der Evangelikalen auf jeden Fall. Weißt du, Leute stellen sich vieles so vor. Weißt du, wir kommen da gar nicht rein, uns passiert nichts. Aber wenn ich die Bibel aufmerksam studiere, wir müssen ein Stück weit hinein. Wir müssen ein Stück weit hinein, bleibt uns nichts erspart. Also, ich warte nicht auf die große Trübsal, ich warte auf Jesus. Amen. Die Herren dieser Welt gehen, mein Herr kommt, Maranatha. So, die meisten Kirchen und Pastoren gehen mit den Freimaurern und Weltverbesserern und so weiter und falschen Lehren und Dämonen nach, was die so predigen. Israel, denk an Israel. Gewiss, Israel ist ein Zeichen, ein Endzeitzeichen, aber nicht dieses Israel, was da passiert, und da passiert einiges in den nächsten Jahren. Jahren braucht man nicht, Monaten würde ich sagen. Weißt du, um Israel brennt ein Feuer. Guck mal, in Nordafrika, überall Aufstand in der arabischen Welt, jetzt ist Syrien dran, es wird nicht lange dauern, und ich schwöre und kann verschwören, sollte man nicht machen, aber ich beschwöre, so das könnte ich sagen mit Paulus, ich beschwöre, Saudi-Arabien ist das nächste, Bahrain und Kuwait und so weiter, all diese arabischen Länder, da brodelt's. Warum? Es brennt ein Ring um Israel, und ich sage euch eines, Israel wird zerstört werden, Israel wird sich auflösen, Gaza, dieses Palästinenser-Problem ist noch nicht ausgestanden, diese Philister waren schon immer ein Problem für Israel, Gott hat die Philister, und Gaza ist Philisterstadt. Da kommt der große Goliath aus Gaza und so weiter. Das bleibt alles. Und Israel wird zerstreut, denn Israel ist mit einem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Israel kann nur Gottes Volk sein und wird Gottes Volk sein, wenn der Messias kommt, wenn Jesus seine Füße auf den Ölberg setzen wird und so weiter. Das dauert noch eine Weile. Oder was heißt, das kann ganz plötzlich geschehen. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn keiner glaubt, wenn keiner es vermutet, er wird plötzlich kommen. Aber ich will so ein paar Sachen hier sowieso sagen, dass wir uns einfach nur auf die Bibel konzentrieren, und was wir nicht verstehen und was uns nicht einleuchtet, das sollen wir stehen lassen. Das ist das Beste mit Sachen, die du nicht verstehst. Nicht krampfhaft, ich muss jetzt deuten, ich brauche jetzt die Auslegung. Weißt du, und vieles, was wir so über die Endzeit reden, ist von den Adventisten übernommen, von Ellen White und vielen anderen, was die da ausgelegt haben, auch die Trübsalzeit mit dieser 70-Jahr-Woche. Und dann versucht man dann auszulegen, und dann verdreht man die Schrift. Weißt du, man hat berechnet, wann kommt Jesus, und er kam nicht zu der berechneten Zeit. Und dann muss man ihn interpretieren und sagen, ah ja, das ist jetzt noch eine Einschiebung, das ist noch Gnade, und er ist nur in sein Heiligtum gekommen. Nein, wenn Jesus kommt, die ganze Welt wird sehen. Die Wiederkunft Jesu wird eine sichtbare Sache sein. Die wird nicht in einem Vorhang irgendwo passieren. Die wird öffentlich vor der ganzen Welt passieren. Nur nebenbei. So, lasst uns auf Gottes Wort hören. Was sagt die Bibel zu der Wiederkunft Jesu, zu der Trübsalzeit? Die große Trübsalzeit. Und es ist verkehrt, Leute. Es ist verkehrt, wenn man nur eine Bibelstelle hat und daraus eine Lehre macht. Die 7 Jahre, große Trübsalzeit. Die 7 Jahre. Weißt du, da hat man nur eine Bibelstelle, und daraus macht man dann eine ganze Theologie. Und viele Leute, viele Gläubige setzen sich dann Prediger auf und rennen Prediger nach, dass die ihnen so predigen, wonach die Ohren jucken oder so Ohrenkitzler in die Welt setzen. Weißt du, es ist so schön, ich muss nicht rein. Ich muss nicht in die Trübsal, ich habe keine Trübsal. Der Herr wird mich vor der großen Katastrophe wegholen. Aber du hast die Katastrophe, Bruder, Schwester. Mach dir nichts vor. Dein Haus brennt auch, nicht nur, dass es um Israel herum brennt. So, wir haben Probleme. Die Bibel nennt in Matthäus 24 und Offenbarung 7, Vers 14, die Bibel nennt diese Trübsalzeit große Drangsal. Große Drangsal. Jesus sprach von der großen Drangsal. Matthäus 24. Paulus sagt, durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen, und das vor 2000 Jahren. Durch viel Trübsal, durch viel Drangsal. Und das war Wort Gottes. Und zu allen Zeiten, zu allen Jahrhunderten, jede Generation musste durch eine große Trübsal gehen. Ist niemand erspart geblieben. Solange du jung bist, hast du keine Probleme. Aber wenn du ein bisschen älter wirst, da zwickt's und dort zappt's und dann kommt das und dann kommt jenes. Menschen haben immer schwere Zeiten gehabt. Kriege, denk nur der 30-jährige Krieg. Da haben schon Leute gedacht, jetzt kommt der Herr bald, die Türken stehen vor Wien. Jetzt stehen sie wieder hier in Europa, in Kreuzberg und so weiter. Jetzt sind sie auch, die Türken, wieder da. Jetzt kommt der Herr bald, diese ganze Kulturenvermischung. Im Psalm 23 haben wir ein schönes Wort. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stärken trösten mich. Weißt du, schon allen Zeiten, sogar vor 3000 Jahren, der David, der wusste schon von der Trübsal. Und ob ich schon wandelte im finstern Tal, das ist Trübsalzeit, fürchte ich kein Unglück. Alle haben das finstere, dunkle Tal durchlaufen müssen. Da ist keiner ausgenommen worden. Wir werden alle mit dem Kreuz konfrontiert. Und Jesus sagt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir können Trübsal mit Schwierigkeiten übersetzen. große Trübsal, das ist die große Schwierigkeit in unserem Leben. Und irgendwann, irgendwo und irgendwie kommen wir alle in solche Engpässe, in der Enge, in der Bedrängnis. Das ist Drangsal, Bedrängnis haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du ehrlich lebst und aufrichtig lebst, musst du solche Phasen durchmachen. Das dient zu unserer Heiligung. Oh, gute Nacht. Das dient zu unserer Besserung. Da werden Sachen abgeklopft. So wie im Herbst die trockenen Blätter, die trockenen Äste oder im Frühjahr die trockenen Äste von den Stürmen abgeklopft werden, damit wieder der Saft kommen kann. Das Wort Drangsal oder Trübsal kommt 45 Mal im Neuen Testament vor. Also es ist ein sehr aktuelles Thema. 45 Mal. Jesus spricht, wenn er von seiner Wiederkunft spricht, spricht er immer, die Hölle wird toben. Aber er sagt, Leute, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist Evangelium. Das ist schon Trübsal. Gucken, was haben die Leute gegen das Christentum alles unternommen? Und weißt du, wenn ich dran denke, unter Diokletian, Kaiser Diokletian, den römischen Kaiser und andere römische Kaiser auch, aber unter Diokletian ganz schlimm, da sind in manchen Monaten nach der Überlieferung bis zu 100.000 Menschen ermordet worden, nur weil sie Christen waren, weil sie Gott nicht abgesagt haben. Du musst vorstellen, 100.000, das ist eine ganze Menge. Mach's mir runter. Das ist schon Drangsal. Weißt du, du musstest nur eine Rose hinlegen und den Kaiser anbeten und dann warst du frei. Aber die Leute haben nicht einmal das gemacht, dass sie ein bisschen Parfüm verspürt hätten da und den Kaiser, ja, und du wärst schon gerettet werden. Aber die haben gesagt, nein, wir werden den Kaiser nicht anbeten. Unser Kaiser ist Gott. Er ist der Herr des Universums und nicht der Kaiser. Egal wie der heißen mag. Du musst sehen, in welcher Zwickmühle die Christen damals waren. War das nicht Trübsal? Du hast nicht getraut. Und wenn ich dann an das Dritte Reich denke, da waren manche Leute, die haben sich an der Garderobe hingestellt und nicht Heil Hitler rufen zu müssen. Weißt du, du kannst dich nicht entziehen, verstehst du, wenn die ganze Masse jodelt und krakeelt und Heil ruft und so weiter. Und wie entziehst du dich da, diesem Sog der Massenhysterie? Und das war überall so. Also Trübsal hat man schon immer gehabt. Drangsal. Das ist in den Endzeitreden Jesu ganz stark, wird ganz groß betont. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Keine Angst. Fürchtet euch nicht, sagt der Herr immer wieder. Doch wie kommt es, dass Leute auf den Glauben kommen, dass die große Trübsalsperiode 7 Jahre dauert wird? Oder wie kommen sie da drauf? Und darüber viele Bücher und Predigten und Filme und alles Mögliche gemacht worden sind. Diese große Trübsalszeit, was und so weiter. Wie kommen sie da drauf? Wer hat sie erfunden? Einige findige Bibelausleger natürlich. Wenn du aber Daniel liest, und Daniel geht darauf ein, über diese, nur nebenbei, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, Daniel 9, Vers 24 bis 27, da ist eine Woche lang, und aus dem Wort eine Woche lang, haben die dann gemacht, das ist die große Trübsal, wo der Antichrist dann mit den Juden einen Bund macht und so weiter, sich dann in den Tempel setzt oder dann das Opfer abtut und abschafft. Aus einem einzigen Bibelvers eine Lehre zu machen, ist es eine Irrlehre. Aus einem Vers. Eine Sache besteht aus 2 oder 3 Mundzeugen. Also da muss man mehr Bibelstellen haben als nur eine, um eine Theorie zu begründen, ein Dogma zu machen. Aber die Bibel redet ganz klar, dass wir Drangsal haben, wenn ich daran denke, 2. Thessalonicher 1, Vers 4 bis 6 oder Offenbarung 3 bis 10 oder 6, Kapitel 6, Vers 12 bis 17 und so weiter. Und dann auch vom Alten Testament her, wir müssen leiden um Jesu willen. Weißt du, wir sind nicht im Schlaraffenland, glaub an den Herrn Jesus und es wird gut gehen. Verstehst du, das ist eine Lüge Satans. Und das, weißt du, glaub an den Herrn Jesus und du wirst keine Probleme haben, das ist ein Schwindel. Und die meisten Leute fallen da drauf. Du wirst nicht mehr krank werden, du wirst nicht mehr angefochten werden. Dann, weißt du, dann müsste ich gar nicht beten und führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Übel. Wenn das alles so schön glatt ist, wäre ich glaub an Jesus, habe ich keine Probleme mehr. Nein. Durch viel Kampf müssen wir ins Reich Gottes gehen. Und in der Bibel heißt es jedes Mal, dann in jedem Sendschreiben, wer da überwindet. Also, kein Schlaraffenleben. So, in die Verse, was Daniel dort schreibt, Kapitel 9, Vers 24 bis 27, da ist eine Prophetie für Israel, was der Erzengel Gabriel ihm sagt. Und das betrifft das jüdische Volk damals. Die waren in der babylonischen Gefangenschaft. Und Daniel bekommt eine Vision, weil er fragt, Herr, wie lange wird das dauern und wie lange wird das gehen? Jeremia hat schon den Impuls bekommen, 70, 70-Jahr-Woche, also weil die Sabbate nicht gehalten haben, jetzt müsst ihr da büßen und so weiter. Und dann Daniel bekommt dann die Auslegung, Israel bekommt eine zweite Chance hier. Das war die zweite Chance für Israel, Daniel Kapitel 9, Vers 24, dass sie wieder nach Jerusalem zurückkommen werden, dass dort der Tempel wieder aufgebaut wird und dass dort der Messias erscheinen wird und so weiter. Das ist eine Verheißung für Israel gewesen, nicht für uns und nicht für die Welt. Das war für Israel eine Verheißung und Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen und er hat das Opfer gebracht und er hat den Vorhang zerrissen im Tempel und so weiter. Er war derjenige, der einfach ausrief, es ist vollbracht. Er war das. Es ist eine Prophetie, die sich durch Jesus als den Messias erfüllt hat. Denn wenn wir dann im Daniel 9, 24 lesen, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt, dann wird der Frevel ein Ende gemacht, der Sünde ein Ende gemacht. Also seitdem gibt es die Sünde nicht mehr, denn die Sünde ist besiegt durch Jesus Christus. Leute, es ist ein Hinweis auf Jesus und nicht auf irgendwelche Schlachtopfer. Und dann das Gesicht und so weiter, bis das Allerheiligste gesalbt wird, bis er dann aufsteigt in das Allerheiligste und so weiter. Und dann lesen wir weiter, Vers 27, und es wird von vielen Auslegern dann ausgelegt, und er wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Weißt du, das ist, wie versteht man das? Er wird den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und da drauf, was nur eine Woche lang steht, nur diese Passage eine Woche lang, machen sie dann eine Philosophie. Und dann sehen sie den Antichrist, obwohl Daniel Antichrist gar nicht gesehen hat, den gab es noch gar nicht, den Antichrist als solches. Aber sie interpretieren heute, der mit den Juden einen Friedensvertrag schließt und so weiter, und dann kommt die siebenjährige Trübsalzeit. Mitten in der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Und seitdem Jesus gestorben ist, gibt es keine Opfer mehr. Geschwister, gibt es keine Opfer. Es gab keinen Tempel mehr, es gab keine hohen Priester mehr, die sind alle ausgezogen und nach Tiberias ausgewandert. Dort dann verlegt, weil Jerusalem 70 nach Christus zerstört wurde. Mit dem Tod Jesu und mit der Zerstörung des Tempels haben jüdische Opfer aufgehört. Und der Ausleger, manche Bibelausleger denken ja, das kommt noch in der Endzeit. Nein, in der Endzeit passiert ganz was anderes. Und wir sind mittendrin in der Endzeit. Wir sind mittendrin. Nicht nur sieben Tage oder sieben Wochen oder sieben Jahre. Nein, das ist nur eine symbolische Zahl. Sieben ist eine symbolische Zahl. Das müssen wir immer bedenken. Die Bibel redet in Symbole, nicht irgendwie buchstäblich und dass wir das nehmen. Nach deren Auslegung müsste zuerst der Tempel in Jerusalem stehen, damit die Opfer gebracht werden. Also wenn du so glaubst, was die falschen Bibelausleger glauben, dass da muss noch ein Tempel gebaut werden. Jetzt werden ein Stein, den Tempelstein in Jerusalem salben und jetzt werden die Priester wieder eingeführt. Weißt du, das wäre Unfug, das wäre Gotteslästerung. Dann wird man Jesus nochmals kreuzigen müssen. Wenn Jesus kommt, die Juden werden sehen, in wen sie gestochen haben. Jesus wird auf dem Ölberg erscheinen und nicht mehr im Tempel. Und es ist ein Bluff von was weiß ich, von wem auch immer. Jesus war das Gottesopfer und Gott geht vorwärts und Gott geht nie rückwärts. Gott geht nie rückwärts, Gott geht immer vorwärts. Gott wird nicht zulassen, dass noch Opfer gebracht werden, seinetwegen. Gewiss, das werden sie tun. Götzendiener machen das immer, auch die Juden. Die sind nicht weit weg immer vom Götzendienst. Denn als Julius der Abtrünnige, ein römischer Kaiser, man nennt ihn in Geschichte Julius Abtrünnig, aber als Konstantin der Große dann Christentum als Religion eingeführt hat, hat Julius dann gesagt, Leute, wir wollen wieder zurück zum Heidentum. Und dann hat er den Juden befohlen, zurück nach Jerusalem, bau den Tempel. Auf Staatskosten sogar sollte der Tempel aufgebaut werden. Und alle Juden dachten, der Messias ist gekommen, der Messias wird kommen und so weiter. Der wollte nämlich, weil der Julius, der Abtrünnige, der hat ja die Bibel gelesen und Jesus hat etwas gesagt über den Tempel und da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und er wollte Gott das Lügen strafen und hat gesagt, also Leute, zurück nach Jerusalem. Und die Juden freuten sich, waren begeistert, die messianische Zeit kommt. Nach kurzer Zeit war der Bluff vorbei. Und wenn Jesus sagt, es wird kein Stein auf den anderen bleiben von diesem Tempel, von diesem Prachtbau, den Herodes da gebaut hat, das war Gottes Angebot, Gottes zweite Chance an Israel. So, wir wollen da nicht ins Alte Testament groß hinein. Daniel Kapitel 9, Vers 27 hat sich durch Jesu Opferung vollkommen erfüllt. Und die Juden waren alle versammelt in Jerusalem. Die Weissagung der alten Propheten hat sich erfüllt. Wenn du Apostelgeschichte 1 liest oder 2 liest und so weiter, Pfingsten, die in Jerusalem wohnten, aus allen Herren Länder waren Juden zu Hause, als sie hörten, jeder in seiner Sprache Gott loben und preisen. Die waren alle schon zu Hause. Ist schon alles passiert. Die große Trübsalzeit soll nach deren Auslegung mit der Entrückung beginnen. Das ist ein ganz gefährlicher Vers, den die Leute dann als zu einer Lehre machen. Was sagt Jesus? Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und so ist es bis heute. Bis heute ist der Tempelberg in Hand der Moslems. Und die werden nicht zulassen, dass da ein Tempel gebaut wird, was es auch immer ist. Auch wenn sie Gewalt anwenden, da gibt es einen Krach und Knalls und gibt es großen Ärger. Als Jesus über die Endzeit sprach, und jetzt pass auf, was sagte Jesus über die Endzeit? Er sagte nichts mehr von Jerusalem. Er sagte, ich soll die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Samaria, in Judäa, bis ans Ende der Welt. Und als er über die Endzeit sprach, sprach er von kosmischen Katastrophen. Von kosmischen Katastrophen und Erschütterungen. Er sagt, da wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Kriegs- und Kriegsgeschrei. Wenn Gott sich um die Juden kümmert, dann nur um sie zu erretten, ihnen die Augen zu öffnen, dass sie ihren Messias erkennen, in den sie gestochen haben. Das ist das Einzige, wo Gott sich um die Juden kümmert, noch kümmern wird und sonst nicht. Dass sie ihn annehmen als ihren Heiland und ihren Erlöser, dann alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist, auch der Jude, was er jetzt nicht mag und nicht will. Gott wird Israel ihre Sünde offenbaren, das macht der Heilige Geist, das brauchst du nicht. Deshalb sind die so schwer zu bekehren. Einen Juden zu bekehren, ist Wahnsinn. Brauchst gar nicht probieren. Martin Luther hat es probiert, andere haben es probiert, die sind verzweifelt. Nur der Heilige Geist kann dieses bewirken und schaffen. Und das ist eine Sache des Herrn. Und eigentlich die Bekehrung von Saul von Tarsus ist ein Symbol für die Bekehrung der Judenschaft weltweit. Das wird plötzlich passieren auf dem Weg nach Damaskus. Plötzlich umleuchtet sie ein Licht und plötzlich sehen, Herr, wer bist du, den ich verfolge? Herr, wer bist du, gegen den wir so angehen, den wir verfluchen und verwünschen? Also in der islamischen Welt brodelt jetzt, das ist ein Endzeitzeichen, das stimme ich zu, denn das hat auch Jesus vorausgesagt, das deckt sich mit der Bibel. Kriegs- und Kriegsgeschrei, das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt und dann wird das Ende kommen. Israel ist einfach, was wir hier in Israel oder über Israel 1948 sehen und finden und so weiter. Israel ist mit einem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen, und zwar durch die Zionisten. Die Zionisten haben probiert, den neuen Menschen ohne Gott zu schaffen. Und denen war ein Übel, dass gerade aus Deutschland nach dem Dritten Reich so viel arme Juden kamen, Flüchtlinge aus den KZs, die überlebt haben. Die wollten sie gar nicht haben, die hat man zurückgeschickt zuerst einmal. Und so weiter. Aber Gott sei Dank, die kamen, denn sie brauchen ja irgendwo eine Heimstätte. Gottes Plan für die Juden, vielleicht ganz kurz, weil jemand vielleicht da missversteht, Gottes Plan für die Juden ist Zerstreuung. Ihr sollt zerstreut werden in alle Herrenländer. Warum? Die sollen ein Segen sein für die Völker. Die sollen ein Segen sein für die Völker. Und Gott hat sie zerstreut. Der Herr hat selbst gesorgt, 70 nach Christus, dass sie in alle Herrenländer zerstreut werden. Das Land hat sie ausgespuckt, genauso wie in 5. Mose 28 steht. Das Land hat euch ausgespuckt, weil ihr nicht gewandelt seid in Gottes Gebote. Israel hat einen Auftrag gehabt. Sie haben den Auftrag gehabt, den Messias, Jesus Christus, zur Welt zu bringen. Und damit war ihr Auftrag erfüllt. Ihre Sendung erfüllt. Die haben den Messias in die Welt gebracht. Jesus Christus. So, wie hätte Jesus geboren werden können? Er musste ja über diese Linie da Abraham und Israel und so weiter, Maria und Josef zur Welt kommen. Gott hat gesorgt, dass Israel sich zerstreut und sich auflöst und so weiter. Und er wird auch sorgen, dass es nochmals passiert. Denn wir lesen die Angst in Jakob. Von der Endzeit ist die Rede von Angst im Jakob, dass sogar die Fische, nicht im Aquarium, im Meer zittern werden. Die Fische werden im Meer zittern. Und Leute, denkt nur an diesen Reaktorunfall. Die Fische sind radioaktiv. Und das wird ja noch viel weitergehen, diese Radioaktivität. Die Fische im Meer, wenn man das früher erzählt hätte, die Fische im Meer werden zittern, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Aber wir sind jetzt so viel, wir verstehen die Bibel vielleicht, je näher wir der Sache kommen, verstehen wir die Bibel umso mehr. Ein Holländer hat einmal gesagt, Leute, wir müssen die Bibel und die Zeitung nebeneinander lesen. Bibel und die Nachrichten. Denn das, was du in den Nachrichten siehst, das steht in der Bibel alles. Ein Drittel der Meere wird versaut. Ein Drittel der Bäume wird sterben. Die Umweltverschmutzung, all das. Eigentlich solltest du die Bibel von hinten zu lesen anfangen, mit der Offenbarung. Da steht alles drin. Das ist Science Fiction gewesen damals. Der Johannes, dass der das noch aufgefasst hat und kapiert hat. Aber er schrieb das. Endzeit, was da und so weiter. Wenn du liest, das erfüllt sich, was Jesus gesagt hat. Alles kosmische Katastrophen. Wasser wird ungenießbar sein und der große Kampf in der Endzeit wird nicht um Öl sein. Da heißt es, Öl und Wein tasten nicht an. Öl und Wein tasten nicht an. Um Öl wird es nicht gehen. Die letzten Kriege werden ums Wasser gehen. Und was in Libyen passiert, ist ja, es geht auch nicht um Öl, sondern hier geht es primär ums Wasser. In der Sahara, da steckt unheimlich viel Wasser, könnte ganz Europa mit Wasser versorgt werden und wir brauchen frisches, gutes Wasser. Die Gletscher schmelzen und so weiter, wo kriegen wir unser Wasser her? Aber es geht um Wasser, nicht um Öl. Und Wasser und Öl tasten nicht an, aber das Wasser. Die Erde verwüstet, wird wüst und so weiter. Aber gerade aus der Wüste, da werden Brunnen aufbrechen, steht in der Bibel. Aber das nur nebenbei. Erst der Herr wird den Staat Israel aufbauen, seine Regierung und dergleichen. Wenn du Zacharja Kapitel 14, Vers 1 bis 4 liest, und das ist meines Erachtens, das erfüllt sich gerade so um Jerusalem, der ganze Kampf um Jerusalem, der Herr kämpft um sein Volk, der Herr kämpft um den Planeten Erde, der Herr wird die Erde nicht Satan überlassen, der Herr ist Herr und er wird nicht dem Teufel die Erde überlassen. Wenn Jesus kommt, das erste Mal kam er, um die Sünde zu beseitigen, den Fluch zu beseitigen, das war das erste Kommen Jesu, und das zweite Kommen Jesu ist, um den Teufel für immer und endgültig zu verscheuchen. Und die Erde floh und es war dir keine Stätte gefunden. Siehe, Zacharja Kapitel 14, Vers 1 und 4 bis 4. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Zum Kampf gegen Jerusalem. Und Israel und dieser ganze Brand hier drumherum. Jetzt lassen wir müssen die Situation so nehmen, wie es ist. Gott macht aus jeder Situation etwas. Auch wenn es nicht göttlich war. Gott räumt auf zum Kampf zum Jerusalem. Und Jerusalem wird zum Laststein der Nationen werden. War schon immer. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen werden geschändet. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen, weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er es gekämpft hat und pflegt zu kämpfen am Tag der Schlacht. Und dann lesen wir weiter. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg. Das ist es, was passieren wird. Und der Ölberg wird in zwei Teile platzen. Also was glaubt ihr, das große Erdbeben in Japan? In der Erde ist eine große Spannung. Und immer wenn Gott auf die Erde niederkommt, hat die Erde gebebt. Ob es Berg Sinai war oder die Kreuzigung Jesu, war ein großes Erdbeben. Und auch wenn Jesus wiederkommt, wird ein großes Erdbeben sein. Und dort geht die großen Spannungen, Erdspannungen durch dieses Gebiet, durch die Jordan-Delta oder nicht Delta, Jordan-Ebene. Und da heißt, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, von Osten bis zum Westen, sehr, sehr weit auseinander, so dass eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere Hälfte des Berges nach Süden weichen wird. Das wird die Wiederkunft Jesus sein. Der Ölberg wird platzen wie ein Vulkan, wird ausbrechen. Die Machthaber in der arabischen Welt, das ist erstaunlich, das ist fast wie im Traum, verstehst du? Jetzt überall brodelt es. In Ägypten hat es angefangen, Tunesien hat es angefangen, in Ägypten ging es weiter und jetzt geht es weiter und jetzt ist Syrien wieder dran, jetzt, dann kommt Saudi-Arabien, Bahrain und die ganzen arabischen Länder, da brodelt es. Pass auf, da kommt noch die Türkei als nächstes und wenn es dort brodelt, wird es auch bei uns Auswirkungen haben, pass nur auf, denn bei uns in Berlin ist die größte türkische Stadt außerhalb von Istanbul. So, ein Feuerring ringsherum. Und der Herr sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen, du und ich, wir sind Auserwählte, bestimmt vor der Grundlegung der Welt, um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt, nicht umgestellt, verkürzt. Und die Auserwählten sind nicht die Juden. Das sind seine Jünger, seine geliebte Gemeinde, seine Braut, die den Willen Gottes tun. Die klugen Jungfrauen, nicht die Törichten, sondern die klugen Jungfrauen, die sein Wort ernst nehmen, die sein Wort beherzigen, die auf sein Wort bauen. Das sind also Juden, das sind nicht Juden, die Jesus abgelehnt haben, sondern Juden und Heiden, die Christus angenommen haben. Und die gehen, die müssen durch eine Drangsal gehen. Was glaubst du? Was für ein Hass von den Juden auf die Christen ist. Ich bin mit einer Gruppe Touristen in Israel und wir gehen die Via Dolorosa, die Leidensstraße Jesu, da und da trägt ein Katholik sein Kreuz und dann kommt ein Jude vorbei und spuckt auf den Boden. Pfui. Warum? Hass auf den Gekreuzigten. Man sollte ja den anderen tolerieren eigentlich und stehen lassen. Aber der spuckt auf dem Boden aus auf Verachtung. In Jerusalem darf nirgendwo ein Fenster mit dem Kreuz gebaut werden, vom Gesetz her. Und die hassen das Kreuz. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Sogar ein Taschenrechner darf in Israel nicht verkauft werden, wo ein Pluszeichen ist, ein Kreuz. Die hassen das Kreuz. Das Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, und ein Ärgernis, uns aber ist es eine Gotteskraft. Und das ist schon Trübsal. Das ist schon Leiden. Schon allein wegen dem Kreuz, dass du ein Kreuz trägst. In der Endzeit werden die Gerichte Gottes gehen und manche Leute denken ja, wenn die Gerichte kommen, wir werden alle weggeschnappt und verschwinden. Gewiss, wir werden evakuiert werden. Gott wird die Welt evakuieren. Seine Leute wird er schon entführen. Paulus und auch die Jünger, Petrus zum Beispiel, wenn sie schreiben, weißt du, da kommen Spötter und sagen, ja, wo ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat? Und so weiter. Da guck mal, ihr predigt jetzt schon 30 Jahre und der Christus ist nicht gekommen. Wo ist er? Und da schreiben die Apostel und sagen, Leute, macht euch nichts vor, der Abfall muss zuerst kommen. Ein Endzeitzeichen ist der Abfall. Abfall von Gott und Glauben und alles, was Religion ist, grundsätzlich, pauschal. Weißt du, nicht nur die Christen, die Katholiken und Protestanten haben mit der Kirche Probleme oder dass sie der Glaube abnimmt. Auch in der heidnischen Religion, keiner glaubt mehr was. Islam, da glaubt keiner mehr richtig. Die sind zwar noch pro forma religiös, die machen das aus Tradition, aber ihr Herz ist nicht mehr dabei. Einige wenige, gewiss, auch im Hinduismus und Buddhismus. Auch da ist die Religion beim Absteigen. Alle sind nur noch, die wollen alle nur Geld haben, alle wollen nur Materialismus haben und nur Sachen haben. Der Glaube an Gott ist eine Minderheit. Und die Gläubigen werden immer eine Minderheit sein. Jesus sagt, die kleine Herde. Die kleine Herde. Und in der Endzeit, wenn die Gerichte Gottes über diese Welt gehen, wird es immer noch Heilige geben. Lies die Offenbarung. Von Kapitel 6 bis Kapitel 18 wird es immer Heilige geben, die dann schreien, gefallen, gefallen, gefallen ist die Babel. Kapitel 18 so. Es wird immer noch Kinder Gottes geben. Die werden immer wieder ihre Kleider hell machen. Und erst beim fünften Siegel, muss es vorstellen, beim fünften Siegel, da kommen die Seelen unter dem Altar. Nicht beim ersten Siegel. Manche denken gleich beim ersten Siegel, wenn der erste Siegel geöffnet wird, die ersten vier geöffnet werden, dann wird der Herr kommen. Nein. Beim fünften Siegel die Seelen unter den Altar. Und was wird denen Seelen gesagt? Bleibt noch ein wenig. Müssen noch hier bleiben. Bis eure Brüder dazukommen. Die müssen auch noch getötet werden. Um des Herrn willen, um Gottes willen. Wenn Jesus kommt, wird es eine sichtbare Sache sein. Alle Welt wird sehen. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt in Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Wenn du das dem Johannes damals gesagt hättest, oder der Herr hat gesagt, ja, schreib nieder, jedes Auge wird ihn sehen, hat er gesagt, wie wird das möglich sein? Weißt du, heute mit Fernsehen, in Bruchteilen von Sekunden, der Schuss ist noch nicht gefallen, da weiß schon die ganze Welt, was passiert ist. Alle Augen werden sehen, Millionen werden sehen, was da passiert. Jesus kommt auf dem Ölberg und alle Augen werden ihn sehen. Und auch die sehen, in denen sie gestochen haben und wehklagen werden sie seinetwegen. Alle Stämme des Landes, alle Völker. Von dieser Phase der Ankunft schreibt auch der Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 2. Thessalonicher 1, Kapitel 1, Vers 7 und folgende Verse, deckt sich auch mit Matthäus 25 auch das. Bei der Offenbarung des Herrn vom Himmel mit den Engeln seiner Macht und so weiter, mit flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, welche Strafe leiden, die werden eine Strafe leiden, ewiges Verderben und so weiter, das ist aufgelistet und so weiter, und die nicht geglaubt haben. Also bei der Ankunft, alle werden sehen, alle Augen. Und bei dieser zweiten Phase seiner Ankunft wird der Herr Jesus ganz anders auftreten. Nicht mehr als kleines Baby, Mutter Maria und Josef. Nein, er wird auftreten als der Herr aller Herren, als der König aller Könige. Und der Engel werden mit Posaunen blasen. Es wird Gericht auf die Erde geübt. Und er wird richten die Völker, die Nationen. Und die Entrückung der Gemeinde Jesu ist ein Geheimnis. Manchmal habe ich mich gefragt, will ich entrückt werden oder will ich sterben? Was ist mir lieber? Mir ist fast Sterben angenehmer als die Entrückung. Weil die Entrückung ist so plötzlich, so unerwartet. Wenn ich so langsam dahin sterbe, kann mich hinlegen, noch ins Bett, kann noch mein Haus bestellen, kann mein Testament noch machen, kann noch die letzten Anweisungen geben. Aber wenn die Entrückung stattfindet, zack, die Entrückung wird mit einem Augenzwinkern plötzlich beim Ton der letzten Posaune stattfinden. Da hast du nicht mal mehr Zeit, Ade zu sagen. Also was ist Liebe? Aber um der Auserwählten willen wird das passieren. Und Paulus sagt, macht euch gar nichts vor, wir werden denen nicht zuvorkommen, die gestorben sind. Zuerst werden die Toten in Christus auferstehen und dann wir, die wir noch leben, wir werden verwandelt in einem einzigen Augenblick, einem Zwingen. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit und alle und für immer. Und dann wird der Herr kommen und dann wird der Herr mit seinen Heiligen, die hier ein Überwinderleben geführt haben, die hier gegen Satan gekämpft haben, gegen den Antichristen gekämpft haben, gegen den falschen Propheten gekämpft haben, mit diesen Heiligen, mit dieser Überwinderschar, wird er kommen auf dem Ölberg. So steht es in der Bibel. Und Tausende von Heiligen. Und die werden sehen, ja guck mal, du, das ist auch dabei, um Himmels Willen. Der hat auch gekämpft. Vielleicht in aller Schwachheit. Und du auch. Und plötzlich stehst du da und sagst, ja guck mal, die halbe Gemeinde ist dabei. Diese Überwinderschar. Der Herr kommt auf diese Erde und wenn er seine Füße auf den Ölberg setzt, in dem Moment sind auch die Heiligen da. Und dann werden sie Gericht halten über die Welt. Und deshalb die Seelen unter dem Altar, die müssen noch warten beim fünften Siegel. Und weißt du, in der ganzen Trübsalzeit, wenn du die Offenbarung Kapitel 6 bis Kapitel 18 liest, da sind immer Heilige unterwegs, die 144.000, die 24 Älteste und so weiter. Und in Offenbarung Kapitel 6, Vers 9, da gibt es noch die Prediger des Evangeliums, die dann predigen. Und als das fünfte Siegel geöffnet wurde, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, Herr, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest du und rächst dich an unserem Blut, an denen, die hier auf dieser Erde wohnen. Und es werden ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Weile ruhen sollen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden müssen. Eigentlich, wir müssen alle sterben, glaubst du es? Und weißt du, ihr sollt meine Zeugen sein, was Jesus sagte zu Pfingsten oder für Pfingsten, was Petrus auch über den Heiligen Geist sagte. Und das sind wir Zeugen. Weißt du, ihr sollt die Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein, heißt es, und ihr werdet meine Märtyrer sein. Ihr werdet meine Märtyrer sein. Wer will Märtyrer sein? Wahrscheinlich niemand von uns. Aber wenn du an Christus glaubst, musst du den Weg des Leidens gehen. Das wird dir nicht erspart werden oder bleiben. Weißt du, dann wirst du verspottet, wirst du verachtet, wirst verkannt, wirst diskriminiert, wirst beleidigt. Ich könnte da ein Lied singen, was du alles erlebst. Und vielleicht sagst du, ja, mir passiert das nicht, aber du weißt es nicht, was dir passiert. Weißt du, wenn ich nachher, warte noch ein paar Minuten, ich komme nachher zu dem zurück von dieser Drangsal. Weißt du, wir haben uns schon gewöhnt an der Drangsal, dass wir nicht mehr merken, dass wir Bazillen haben und dass wir vergiftet sind. Und dass mit uns was nicht stimmt und so weiter. Seelen unter dem Altar, bis uns auch ihre Mitknechte und Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Wir müssen sterben. Wenn ich stirb, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Die Seelen unter dem Altar, die um des Zeugnisses Gottes willen und des Wortes Gottes willen ermordet worden sind, nicht weil sie was Verrücktes getan haben, nein, weil sie an Gott geglaubt haben. In dem Moment, wo du an Gott glaubst, bist du ein Fremdkörper in dieser Welt. Wirst du gehasst von allen Völkern. Und dann, sie sagen nur eine kurze Zeit, in Offenbarung Kapitel 7, Vers 3 bis 8, ich lese nicht alles, ich überfliege nur. Und dann sagte, beschädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Weißt du, wenn du die Versiegelung des Heiligen Geistes hast, und das ist, was wir brauchen in der Trübsalzeit. Wie spät es ist oder wie weit wir schon in der Trübsalzeit sind, ist mir vollkommen egal. Was wir brauchen, ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und das ist, wir sind unantastbar. Tastet seine Seele nicht an, das ist, was Gott sagt. Die Gläubigen werden versiegelt, damit sie die schwere Zeit bestehen und überstehen und überwinden. Was du brauchst in dieser Zeit ist Versiegelung. Den Versiegelten passiert nichts. Ich denke nur, die törichten Jungfrauen und die klugen Jungfrauen, sie sind beide eingeschlafen. Das macht nichts, wenn du mal einschläfst. Aber die Klugen sind aufgestanden und sie schmückten ihre Lampen und sie gingen dem Bräutigam entgegen und sie kamen rein. Es macht nichts aus, wenn du mal schwach wirst und wenn du mal Anfechtung hast. Aber es ist, die Versiegelung ist wichtig, dass du Zusatzölkanister hast, Reservekanister hast, versiegeltes Pfand des Heiligen Geistes. Und das ist, was viele nicht haben. Viele glauben an den Heiligen Geist, aber sie haben den Heiligen Geist nicht. Glauben allein ist nicht, ich glaube auch, ich habe 1000 Euro, aber ich habe sie nicht. Ich glaube an die 1000 Euro. Vielleicht kriege ich sie mal eines Tages. Nein? So, die Klugen, weißt du, sie sind eingeschlafen. Sie sind auch des Wartens müde geworden. Sie sind schwach geworden. Aber als dann die Herolde kamen, der Bräutigam kommt, Jesus kommt, sind sie plötzlich alle aufgewacht. Weißt du, wenn die Engel dann die Posaune blasen werden, die bereit waren, die Versiegelten, die werden aufwachen, die werden dann nicht mehr da irgendjemand was ausleihen, nicht mehr für die Sorgen, dann sagen, geh zum Krämer und kauf dir was. Lies Matthäus 25. Gott wacht über die Auserwählten. Gott wacht über seine Kinder und sein Volk. Und weißt du, leidenscheue Menschen möchten sich gerne alles ersparen. Leidenscheue Menschen möchten sich alles ersparen. Da, hoffentlich komme ich nicht rein. Oh, lieber Gott, bitte bewahre mich. Da heißt es nicht, bewahre mich vor der Versuchung und so weiter, sondern erlöse. Erlöse, das ist viel mehr als Bewahrung. Das ist viel mehr als Bewahrung. Feige, ängstliche Menschen wollen immer allem entgehen. Die wollen so wie Slalombeter so vorbeikommen, immer so an sich vorbeimogeln. Aber wir müssen direkt konfrontiert werden. Und das ist die Trübsal, die Drangsalzeit. Wir müssen mit den Dingen konfrontiert werden. Da gibt es so viele Verweichlichte in der Endzeit. Deshalb heißt es in der Endzeitsrede, in der Offenbarung, Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Was bist du? Auch ein Feigling? Auch ein Weichling? So Muttersöhnchen verwöhnt von dem Pfarrer und Prediger und Geschwister und Gemeinde. Also Geschwister, wenn ihr Probleme habt, kommt und betet gleich. Ich bete gleich für euch, ich salbe euch mit Öl. Nein, wir sollen selber beten, selber kämpfen, selber siegen, selber die Bibel lesen, selber beten. Und durchhalten, in dem überwinden wir weit, in Jesus Christus. Und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, wir laufen, auch wenn wir mal stolpern, wir stehen wieder auf und wir machen weiter. Das Hinfallen, das ist normal, das, wenn du ein anständiger Mensch bist und anständig lebst, stolperst mal, machst Pannen, machst Fehler, aber du kommst durch, wir kommen durch mit Gottes Hilfe. So, Geduld und Ausdauer wird gefordert in der Endzeit. Glaube nicht, dass du ohne Prüfung in den Himmel aufgenommen wirst. Gott nimmt niemand ohne TÜV in sein Reich. Da musst du zuerst durch den TÜV und dann kannst du erst ins Reich Gottes aufgenommen werden. Im Himmel sind nur Bewährte, die sich bewährt haben. Und deshalb, um sich zu bewähren, musst du in diese Trübsalzeit, in diese Drangsalzeit, das wird uns also dir nicht erspart. Weißt du, wenn wir hören gerne so süß geraspelte Worte, Geschwister, wir werden bewahrt, wir werden verschont, Gott ist so gut, Gott ist gut. Er ist der beste Vater, den es überhaupt gibt. Aber er hilft uns, durch das alles hindurchzugehen. Es wird einem nichts erspart. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren, auch vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Und über die ganze Erde geht eine Versuchung. Früher war das alles lokal. Dann Deutschland mal, Europa mal, und dann Afrika mal, und mal Asien und so weiter. Aber hier geht es alles weltweit. Oder Apostelgeschichte 14, Vers 22 sagt Paulus den Gläubigen in Kleinasien, dass wir durch viel Trübsale und durch oder Drangsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir müssen durch viel Drangsale. Also, ob das jetzt 7 Jahre, bei manchen dauert das 70 Jahre. Keine 7 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange lebst du schon? Überleg mal. Und wie viele Jahre hast du schon Schwierigkeiten mit den Nachbarn, mit einer Krankheit und mit deinen Eltern oder mit deiner Familie und Schwierigkeiten mit deinem Arbeitgeber oder mit dem deutschen Staat oder was weiß ich, mit dem Finanzamt oder Sozialamt oder was weiß ich, mit welchem Amt. Weißt du, wir haben Trouble, aber das ist noch ganz klein. Wir haben noch ganz andere Probleme. Also durch viel Drangsale müssen wir in das Reich Gottes eingehen. Oder an seinem Schüler Timotheus schreibt Paulus, 2. Timotheus 3, Vers 12. Aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt, müssen durch Drangsale durch. Alle, die gottselig leben wollen. Weißt du, du kannst ins Kino gehen, ins Theater gehen, du kannst sogar stehlen und lügen, sagt dir niemand was. Aber gehst in die Kirche? Da sagen sie, zu welcher Sekte gehst du dahin? Ich werde nie vergessen, ich habe einem jungen Mann, der war rauschgiftsüchtig, tief rauschgiftsüchtig, dem habe ich geholfen, der kam zu Jesus und so weiter. Und dann, ich wollte die Familie zusammenbringen, sein Vater war ein Arzt. Und da sitzen wir nebeneinander, der Vater da, der Sohn da. Und der Sohn erzählt und bittet den Vater um Vergebung und. Dann sagt doch der Vater, behalt deinen Glauben, was du willst. Mir wäre es lieber gewesen, mein Sohn wäre rauschgiftsüchtig, anstatt dass er zu einer Sekte so geraten ist. Verstehst du? Die Leute wissen gar nicht. Weißt du, denen wär's lieber gewesen, sein Sohn wäre weiterhin rauschgiftsüchtig geblieben, anstatt dass er da an Jesus glaubt. Jesus People war es damals. Und so weiter. Und dass er erzählt, Jesus hat mich so glücklich gemacht, Jesus hat mich so reich gemacht. Oh, ich habe Frieden, Papa, vergib mir, was ich alles getan habe und so weiter. Und sagt er, in welche Sekte bist du jetzt hineingeraten? Die Leute verstehen nicht, verstehst du? Die denken, der muss materialistisch werden, der muss wieder zurück, der muss wieder arbeiten und studieren und so weiter. Und der Junge ist Postbote geblieben. Und er sagt, ich bin glücklich in der Natur, wenn ich Briefe austrage und so weiter. Und dann war er so nett, du wirst es nicht für möglich halten. Dann hat er die Briefkästen, die so quietschen, geölt, noch neben die Briefe ausgetragen. Der hat das mit gerne und mit Freuden seinen Beruf ausgeübt. Das hat ihm Spaß gemacht. Er hat dann geheiratet, zwei Kinder, aber er wollte, hat Abitur gehabt und alles, aber er wollte nicht den Weg gehen wie sein Vater und nur noch dem Materialismus. Und das ist Drangsal, wenn plötzlich dein Vater sagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, ich kenne dich nicht mehr. Das ist also um Jesu Willen leiden. Und ist schon Drangsal. Also wenn der Vater sagt, ich bitte, ich möchte mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Wegen der Auserwählten wird die Zeit verkürzt oder die Endzeit beschleunigt. Da überschlägt sich alles. Heutzutage, wenn du die Welt anschaust, da wird alles überschlägt sich alles. Drangsal, das kommt von Drängeln. Du wirst bedrängt. Und von wie vielen Seiten wirst du bedrängt? Weißt du, sind wir in der Trübsalzeit oder sind wir nicht in der Trübsalzeit? Schau doch an, sogar von deinen eigenen Angehörigen, ja, du bist vom Teufel. Das haben sogar von Jesus gesagt, du bist wahnsinnig. Sogar der Herr Jesus musste das in Kauf nehmen, dass man ihm gesagt haben, Jesus, komm doch zurück wieder zur Familie, komm wieder auf den Teppich, arbeite wieder im Betrieb des Vaters. Du bist wahnsinnig, bist von Sinnen, das ist dann genau das Gleiche, bist verrückt. Also bedrängt. Und dann sagt Jesus, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, die den Willen Gottes tun, die den Willen des Vaters tun. Der Teufel wird die Kinder Gottes bedrängen. Ich sage euch nur, ich möchte euch zurüsten, ich weiß nicht, in welcher Zeit, wo wir hingehen, was als nächstes passiert, was als nächstes bei uns passiert. Ist auch nicht alles so wunderbar. Denn was glaubt ihr, warum die Frau Merkel so schnell umgekippt ist? Jetzt steigen wir aus den AKW raus, also Atomkraftwerke. Von heute auf morgen. Zuerst will sie drin bleiben und dann von heute auf morgen. Vielleicht wittert sie schon Gefahr. Vielleicht weiß sie mehr, als was wir nicht wissen. Wer weiß es? Vielleicht sind welche Sachen geplant und sie sagte, jetzt lieber raus und abschalten, damit wir Frieden haben. Weißt du, auch die Politiker spüren, in der Luft ist was. Da bahnt sich was an. Weißt du, ein Mensch, der ein bisschen sensibel ist. Und weißt du, was die Politiker, die meisten Politiker haben? Die haben alles Wahrsager und Kartenleger und so weiter als ihre Berater noch nebenbei, neben den offiziellen Berater, gewählten Volksvertreter. Dann haben sie noch Wahrsager, die geben ihnen die Informationen. Das war schon immer so. Deshalb die ganzen Regierungen dieser Welt sind im Dienst Satans. Die haben nicht nur ein Kasperle, sondern die haben Wahrsager, die dann auch sagen so und so und da wird alles gedeutet. Die fragen, bevor die eine Entscheidung treffen, gehen sie zuerst zum Wahrsager. Auch Frau Merkel, auch von der CDU und CSU. Die Leute, die haben nur mit Wahrsagen zu tun. Und da siehst du, wer die Regierung bestimmt. Nicht der Heilige Geist. Nicht der Heilige Geist. So, der Teufel wird die Kinder Gottes bedrängen. Denk an Pharao, als die Kinder Israel aus Ägypten raus wollten und gesagt haben, lasst uns gehen. Von wegen. Jetzt kriegt ihr keinen Strom mehr. Jetzt müsst ihr selber Stroh suchen. Und jetzt haben sie mehr Druck ausgeübt. Er wird keine Ruhe dem Volk Gottes geben. Der Pharao, der Teufel, lässt niemand freiwillig gehen. Niemand. Da werden 10 Plagen über diese Welt kommen. Und Israel muss all diese Plagen mitmachen. Aber Gott macht dann irgendwo einen Unterschied. Ein Teil dieser Plagen hat Israel miterlebt teilweise. Aber dann hat Gott eine Mauer um sie gebaut. Und sie wurden nicht geplagt. Und die letzte Plage hat Gott sie verschont, weil das Blut über die Türpfoste war. Wenn das Blut Jesu über deinem Leben ist, wirst du bewahrt von der Trübsal und Drangsal oder was es auch immer ist. Durch viel Drangsal oder Trübsal müssen wir in das Reich Gottes eingehen. Der Weg Gottes wird immer schmaler und schmaler und schmaler. Bitte macht euch nichts vor. Träumt nicht so viel. Fantasiert nicht so viel. Weißt du, der Weg Gottes, die Masse geht nicht auf diesem Weg. Die Masse geht nicht auf diesem Weg. Und da hast du nicht so viele Freunde und Nachbarn. Ich will dir nur ein paar Wahrheiten sagen. Weißt du, sind wir in der Trübsalzeit oder sind wir nicht in der Trübsalzeit? Ich behaupte, wir sind's. Und zwar so sehr weit voraus. Je älter du wirst, desto mehr von dieser Drangsal hast du. Es kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Ob du das glaubst oder nicht. Das geht automatisch, da wirst nicht viel gefragt. Weißt du, wenn der Heilige Geist nicht ausgegossen wäre, würdest du nicht überleben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Gnadengeschenk Gottes, der Tröster, der Beistand, der Helfer, der hilft uns in unseren Schwachheiten. Wir werden alle schwach. Wir brauchen das Öl in der Lampe, sonst überleben wir es nicht, den Tröster. In dieser Welt, hier wo du heute bist, in Berlin, wo du lebst, auch in welchem Kiez auch immer, bist du im Feindesland. Du sagst ja, ich lebe ja in Frieden, aber du bist im Feindesland, du bist ein Ausländer. Und weißt du, was ein Ausländer ist? Wenn du noch nie ein Ausländer gewesen bist, weißt du nicht, was ein Ausländer ist. Ein Ausländer, der hat kein Stimmrecht. Das ist zuerst mal das eine. Der, über den wird bestimmt, der wird hin und her geschoben. Das sind Ausländer. Und wenn du nichts mehr bringst oder nichts mehr bist und nichts mehr kannst und nichts mehr hast, wirst abgeschoben. So, du darfst dir nichts vormachen, du bist im Feindesland. Jeder Bekehrte ist für den Teufel ein Flüchtling, ein Deserteur, der abhauen möchte. Der sagt, ich diene nicht mehr Pharao dir, jetzt will ich Gott dienen. Ich will Gott ein Fest machen von 3 Tagen. Weißt du, die haben nicht Großes verlangt. Wir möchten ein Fest dem Herrn, ein Dankopfer opfern in der Wüste. Nur ein Fest. Wir kommen ja wieder zurück, womöglich. Wenn die das freiwillig erlaubt hätten, ein Fest in der Wüste für den Herrn zu feiern, hätte Gott nicht diese Plagen gegeben. Aber wer ist denn euer Gott? Wem muss ich da gehorchen? Hört, was der Pharao da redet und liest 2. Mose. Die ersten Kapitel. Weißt du, der Pharao ist froh, wenn er dumme, billige Arbeiter hat. Der ist froh. Der Teufel kann auf dich nicht verzichten, glaub mir das. Du bist ihm zu wichtig. Tut mir leid, dass ich das so sage. Der Pharao konnte auf die Israeliten nicht verzichten. Das waren gute Leute, fleißige Leute, ehrliche Leute. Vielleicht auch nicht. Doch sobald sie sich regen, sobald sie weg wollen, bekommen sie Druck vom Pharao. Und du bekommst Druck von der unsichtbaren Welt, sobald du abhauen möchtest, sobald du zu Jesus fließt, sobald du dich an Jesu Füße setzt, ja, sogar die Frommen. Weißt du, sobald du in der Versammlung bist, wie es letzten Sonntag eine Predigt, habe ich eine Predigt gehalten in der anderen Gemeinde, weißt du, da kommt die Martha. Herr, sag doch meiner Schwester, dass sie auch mal in die Kirche kommt und mir hilft. Du siehst sogar, von Gläubigen bekommst du so einen massiven Druck. Nicht nur von den Ungläubigen, von deiner eigenen Schwester, von deinem eigenen Bruder bekommst du so einen Druck. Meister, sag doch! Weißt du, dann beten sie gegen dich. Das ist es, was in vielen Gemeinden passiert. Da fangen sie gegen dich an zu beten. Herr, sagt es ihr, zeig es ihr. Wenn die nur selber sehen würden, wird schon ausreichen. Aber du siehst es. Herr, sagt es meiner Schwester, dass sie in die Kirche kommt und nicht so fromm spielt. Fang an, zu Jesu Füße zu sitzen und du hast Probleme von deinen Geschwistern. Deinen eigenen Geschwistern, Glaubensgeschwistern. Die sagen ja, guck mal, die Maria, nein. Wie kann man alles vernachlässigen? Aber, was sagt Jesus? Sie hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Sobald der Teufel merkt, du willst ausbrechen, wird die Hölle um dich herum heiß gemacht. Dann zischst du und so weiter. Du bist dem Teufel angenehm, wenn du das tust, was er sagt, was er dir vorschreibt, solange du ihm nicht widersprichst, solange du nicht eine andere Meinung vertrittst wie er, solange du alles mitmachst, alles duldest, alles akzeptierst, sobald du dich überall anpasst, da bist du angenehm. Aber versuch einmal, Gott, mehr Gott zu gefallen wie den Menschen. Und da hast du Schwierigkeiten, da hast du Anfechtungen. Jedes ernste, aufrichtige Kind Gottes wird bedrängt, hat Drangsal. Da muss man nicht warten, bis es kommt, bis der Antichrist kommt. Der Antichrist ist da. Weißt du, was der Antichrist ist? Er ist gegen Christus. Er gönnt Jesus nichts. Er möchte der Herr sein. Er möchte bestimmen. Er möchte sagen. Er möchte das Kommando haben. Das ist Anti. Anti-Gott, Anti-Heiliger Geist, Anti-Christus. Alles, was gegen Gott und Christus und Heiligen Geist ist. Wenn du ernst und aufrichtig Gott anfängst zu suchen, durchlebst du die Trübsalzeit, ohne dass du da groß hinkommen musst. Da musst du Spießruten laufen, wenn du was willst. Dann erlebst du das Böse und dann merkst du erst, was das Böse wirklich ist. Wie versteckt und getarnt er kommt. Weißt du, zuerst kommt er so, keep smiling, lächel dich und oh Bruder, schön. Und dann verraten sie dich. Von hinten stechen sie mit dem Messer im Rücken. In den Rippen. Du musst von diesen Bösen erlöst werden. Kinder Gottes werden bedrängt. Sie kommen in Bedrängnis. Und das ist die Drangsal. Das ist die Trübsalzeit. Bedrängnis. Und die durchlebst du heute, ob du das glaubst oder nicht. Pharao verfolgt immer noch die Kinder Gottes. Nicht nur mit irgendwelchen falschen Lehren. Nein, mit Bedrängnissen. Mit Anfechtungen. Mit Versuchungen. Die wird was unterstellt. Du meinst es grundehrlich, aber dir wird was unterstellt. Das hat er gesagt. Verstehst du? Du hast nur irgendwas gesagt, aber die nehmen eine halbe Wahrheit und dann bauschen sie es aus, sie machen aus einer Mücke einen Elefanten dann. Schau manche Skandale, was daraus geworden ist. So mit Kleinigkeiten. Kinder Gottes werden beeinträchtigt, wo es nur geht. Sie werden verleumdet, verachtet. Weißt du, du wirst nicht immer zur Hochzeit oder zur Geburtstagsfeier eingeladen. Ach, der Fromme oder die Fromme, die wollen wir nicht haben, die stänkert nur. Spielverderber. Du siehst, das ist gang und gäbe. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich erlebe den Schmerz mancher Kinder Gottes. Die haben mich nicht eingeladen. Soll ich überhaupt hingehen? Ja, da soll es hingehen. Und erst recht. Guck mal, David war voll Heiligen Geistes. Der Herr ist mein Hirte. Als der König, der Prophet Samuel kam, hat man ihn gar nicht eingeladen zu der Auswahl. Verstehst? Alle anderen Kinder sind eingeladen worden, aber der David, dieser Kleine, ach, der soll draußen bleiben. Der Dumme da. Der Fromme da, dieser Betbruder oder Betschwester vom Klimperlis-Verein, der da seine Harfe immer die ganze Zeit spielt und singt und jubiliert und Gott anbetet und glücklich ist im Herrn. Weißt du, vom David heißt es ein schöner, bräunlicher Junge mit Locken, der hat Locken gehabt. Lockiger Junge, verstehst du? Den hat man nicht eingeladen, der war so hübsch und so schön und so lieb, aber der passt nicht ins System. Die anderen, der große, kräftige, der ältere, Erstgeborene, die werden alle eingeladen, aber der Heilige Geist sagt, der ist nicht und der ist nicht und der ist nicht. Der Heilige Geist trifft die Auswahl, auch in der Endzeit. Verstehst du? Und nicht die Großen, und Gott achtet nicht auf die Großen, aber du wirst übergangen. Du wirst als Kind Gottes regelrecht übergangen. Was ich sage, das weiß ich aus Erfahrung und der Seelsorge und so weiter. Du wirst vernachlässigt, du wirst beschimpft, manchmal wirst du sogar gequält. Da sitzt du da, geht es, was macht denn euer Gott jetzt eigentlich? Wie geht's ihm? Und was sagst du jetzt zu dem allem? Verstehst du? Du wirst gehänselt. Und zwar von deinen eigenen Geschwistern, deinen eigenen Brüdern. Und es tut dir weh. Du willst Gott nicht beleidigen, du wirst nicht streiten, du schluckst es in dir, gehst nach Hause und heulst. Du wirst verwundet und verletzt. Das reden sie über meinen Gott. So in den Schmutz wird Gott gezogen und du musst es schlucken. Das ist Drangsal. Kinder Gottes werden von ihren Mitmenschen ausgenutzt. Es geht manchmal nicht mehr. Ja, das musst du tun, wenn du ein Christ bist, wirst du es machen. Verstehst du? Aber viele haben das nicht gelernt. Die haben nicht gelernt, Nein zu sagen. Die lassen sich ausnützen und ausbeuten. Sie werden eingespannt, die werden für alles Mögliche missbraucht. Weißt du, du musst lernen, hinzustehen und sagen, nein, da nicht. Und sogar, da kommen sie mit Bibelsprüchen. Verstehst du, Geschwister, es ist so gefährlich, auf Bibelsprüche zu hören. Du musst auf den Heiligen Geist hören und nicht auf Bibelsprüche. Weißt du, es steht geschrieben. Weißt du, was würde Jesus tun? Genau, du weißt, was Jesus tun würde. Aber die kommen dann so auf die fromme Welle und sagen, ja, guck mal, ein Christ muss helfen. Ich bin in Not. Kannst mir nicht 20 Euro geben. Und dann steht er so lange da und fängt dann sogar zu beten. Und was machst du? kannst sagen, hör mal, nein, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich nicht. Und dann musst du den Herrn fragen, soll ich oder soll ich nicht? Lieber sagst du, komm, geh mal die Straße, wenn die Straße hier abgekehrt ist und der Müll eingesammelt ist, dann kriegst du deine 20 Euro. Kinder Gottes, sie werden überall als Feinde angesehen, Menschen zweiter Klasse. Du sagst ja, bitte, ich merke das noch nicht. Weißt du, aber du merkst nicht, die lassen dich da bewusst nicht hochkommen. Weißt du, die laden dich, wenn du ein ehrliches Kind Gottes bist, laden dich da zu ihren Konferenzen, zu ihren Sitzungen, zu ihren Meetings nicht ein. Die übergehen dich einfach. Bewusst. Die widersprechen dir vielleicht nicht äußerlich, aber die lassen dich aus. Ist das nicht schon Trübsel und Drangsal? Deine Seele blutet und verblutet. Bedrängnis kommt auch von Bedrohen, Beengen, Beklemmen, hilflos sein. Du stehst da und bist machtlos, kannst nichts dagegen machen. Und wie viele Situationen haben wir in unserem Leben? Du bist machtlos. Die sind dir Hände gebunden. Du möchtest helfen, aber du kannst nicht helfen. Beim besten Willen nicht. Bedrängnis ist Beschwernis. Die Sorge, die Mühe erdrückt dich. Jeder Tag ist eine andere Plage. Und Jesus sagt, jeder Tag hat seine Plage, aber jeder Tag hat eine andere Plage. Und dann sagt Jesus, und da wird erst die Not anheben, Kriegsgeschrei und Kriege und so weiter. Da beginnt das ganze Große. Und ich denke, dass du nicht mehr auf mehr Trübsal und Drangsal warten musst. Du hast genug Drangsal bei dir zu Hause, in deinem persönlichen Leben, in deinem inneren Leben. Weißt du, Drangsal ist, Dinge muss ich verarbeiten. Und was du so manchmal siehst und hörst und miterlebst, das musst du alles verarbeiten. Ein Volk erhebt sich gegen den anderen, ein Bruder gegen den anderen. Du bist von lauter Judasse umgeben, womöglich. Die küssen dich von allen Seiten und dann verraten sie dich. Weißt du, das ist dieser Judaskuss. Das ist eine Sache. Weißt du, ist heute noch Treue und Liebe in dieser Welt? Findest du? Jesus sagt, die Liebe wird erkalten und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und wir haben solch einen Zustand. Jeder denkt nur an sich. Dschungel, das Gesetz des Dschungels, der Stärkeren, Ellenbogen-Mentalität, sich durchsetzen, das ist, was in ist. Und da jeder kämpft um seinen Arbeitsplatz, dass er ja nicht gekündigt wird. Und dann mobbt er und dann macht er alles Mögliche, was er nur kann. Wo gibt es heute noch Menschenverständnis, dass der Mensch verstanden wird? Wo nimmt sich noch jemand Zeit um dich? Bitte hör mir gut zu. Wo nimmt sich jemand Zeit für dich? Wo? Verstehen Menschen dich noch, so wie sie verstehen sollten? Nicht mal dein Arzt, der Nächste bitte. Da wirst du abgefertigt wie eine Nummer. Früher hat der Arzt zugehört einem und so weiter, war gleichzeitig Psychologe, ein Seelendoktor. Mit den Kriegen, da haben die Erschütterungen angefangen, der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg und so weiter. Da wird dem einen das nicht gegönnt, weil er das hat, und da wird der eine verdrängt. Und so geht es, einfach Verdrängung ist. Und wie viel Leid und Elend kam es dadurch über diese Welt. Und wenn ich dann an diese Kriege denke, weißt du, so die NATO, eigentlich war NATO zur Verteidigung der Europas oder Nordatlantik. Aber jetzt ist NATO der Angreifer, hat in Jugoslawien angegriffen zum ersten Mal, als Angreifer, nicht angegriffen. Man greift an. Und weißt du, ist es so einfach, aus der Luft anzugreifen, Überlegenheit zu haben. Weißt du, Luftüberlegenheit. Aus der Luft, weißt du, und wenn du aus der Luft angegriffen bist, lass mir dieses Bild nehmen. Das, was im Natürlichen passiert, passiert auch im Geistlichen. Weißt du, aus der Luft angegriffen. Wenn du aus der Luft angegriffen wirst, kannst du dich verstecken. Du bist ausgeliefert deinem Schicksal. Und so ist es, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächten, die in der Luft sind. Diese Luftüberlegenheit, da werden einfach Dinge auf dich abgefeuert, tagtäglich. Und du kannst von deinem Schicksal nicht weglaufen. So wie draußen in der Welt, so sieht es auch geistlich bei uns. Du lebst hier und denkst, wo kommen diese ganzen Raketen und Bomben und so weiter? Einfach. Ich denke nur an Dresden, was die Engländer gemacht haben, nicht nur Dresden, sondern alle anderen Städte auch. In Deutschland auf hilflose Menschen. Und ganz besonders haben sie sich rausgesucht, Häuser oder Städte, wo Fachwerk ist, wo gut brennt. Und dann haben sie Bomben abgeworfen, ein Messer. Und natürlich um des lieben Friedens willen alles, um den bösen Hitler zu vertreiben. Arme Bürger, die sind ausgeliefert, die können nicht weglaufen, wo sollen sie auch noch hinlaufen? Das ist Bedrängnis. Bedrängnis. Auch in der geistlichen Welt, nicht nur militärisch jetzt, das ist außerhalb Europas. Aber wir haben hier anders, dir wird das Messer an die Brust gesetzt. Entweder tust du das oder tust nicht. Und dann hast du Konsequenzen, wenn du nicht tust. Gewalt wird durchgesetzt heute. Also jeder kann ersetzt werden. Und so wirst du dann ersetzt mit jemand anders. Entweder machst du oder du machst nicht. Zwangsmittel werden angewandt. Und das ist Bedrängnis. Wie viele Zwangsmittel werden angewandt so? Da wird dir der Hahn zugedreht, Strom abgestellt. Wir haben das Wort hier seit den 60er Jahren im Duden, Sachzwänge. Sachzwänge ist ein Begriff, dass Sachen einen zwingen. Müllabfuhr, Wasser. Wasser wird immer teurer. Am Wasser verdienen die Wasserwerke. Die werden alle privatisiert. Es ist erstaunlich, dass die Wasserwerke privatisiert werden, dass die Leute, die müssen Wasser kaufen, sonst verdursten sie. Alles, was du tust, bist du irgendwie gezwungen. Sei ehrlich. Sei ehrlich, mach dir nichts vor. Ich will auch keine Frage stellen, aber weißt du, du wirst gezwungen. Und das, was du gezwungenerweise tust, ist unnatürlich, komisch, merkwürdig. Gezwungen. Wir sollen aus freien Stücken unter das Wort gehen, aus freien Stücken Gott lieben, aus freien Stücken geben, aus freien Stücken handeln, aus freien Stücken essen, nicht gezwungen. Weißt du, das ist der Zwang. Heute stürmt so alles auf einen ein. Das merkst du gar nicht mehr so, weil alles so systematisch, so psychologisch aufgebaut ist, in kleinen Raten. Ich denke auch diese Radioaktivität, egal wo, ob es Tschernobyl ist oder hier die Japaner sind. Weißt du, Radioaktivität, du siehst nicht, du schmeckst nicht, du fühlst nicht, aber die ist da und die zersetzt. Und genau passiert das Gleiche, passiert auch im geistlichen Bereich. Du wirst verseucht, zersetzt, deine Familie wird zersetzt, deine Arbeit wird zersetzt, deine Kraft wird zersetzt, dein Glaube wird zersetzt, da wird alles zersetzt. So eine Gewaltherrschaft, wie wir sie heute erleben, hat die Welt noch nie erlebt, bitte. Du sagst ja, wir sind in einer Demokratie. Aber guck mal, wir Deutsche haben noch nie dazu abgestimmt, ob wir das Grundgesetz haben wollen oder nicht. Es gab noch keine Volksbefragung für das Grundgesetz. Das wurde uns einfach aufdiktiert von den Alliierten, von den Siegermächten. Weißt du, ja, das Grundgesetz ist gut, aber wir wurden nicht gefragt, ob wir das wollen. Vielleicht wollen wir Diktatur oder Monarchie oder was weiß ich sonst noch was. Wir sind nicht gefragt worden. Und damit fängt es an, du wirst nicht gefragt. Du wirst nicht gefragt. Es sieht alles so frei aus und du glaubst, wir haben Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit. Aber sag nur deine Meinung. Du fliegst vom Fernseher, denk an Eva Herrmann und so weiter. Die hat nur ein bisschen was gesagt, sich ein bisschen nur geäußert oder irgendein Buch geschrieben. Und plötzlich ist sie weg vom Fenster oder vom Bildschirm. Du musst nur deine Meinung sagen. Aber wir haben Meinungsfreiheit. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Die Freiheit, sobald du anfängst, die auszuleben, hast du große Probleme. Drangsal hast du. Und das Wort Freiheit ist so ein Blendwerk Satans für mich. Was ist wirklich Freiheit? Die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Weißt du, du bist nicht frei. Versuch nur etwas bisschen mehr deine Freiheit zu gebrauchen. Und dann merkst du, wie geknechtet du bist. Da fliege ich raus, werde ich entlassen, kommt keiner mehr her. Und dann merkst du, wie gebunden du bist. Fang an, nur deine Freiheit ein bisschen zu gebrauchen. Da merkst du, wie du schikaniert wirst. Denk an Israel, als sie raus wollten, ein bisschen da in die Wüste Gott anbeten und Gott ein Opferfest bringen. Da merkst du, wie du abhängig vom System bist. Du kannst das gar nicht. Sobald du anfängst, deine Freiheit nur ein bisschen anzudeuten, hast du schon Probleme bist, dann merkst du, wie ausgeliefert du bist. Versuch nur ein bisschen nicht mit dem System zu gehen. Und du kriegst gleich Ärger. Du bist nicht mehr ihr Freund. Du bist nicht mehr der Liebe und der Gute und der Nette und der Freundliche. Mit dir stimmt was nicht. Und das fehlt nicht lange, da kommt gleich so ein Auto und holt dich ab in die Psychiatrie. Mit dir stimmt was nicht. Fällst in Ungnade und man erklärt dich für verrückt oder geisteskrank. Das ist Bedrängnis, Leute. Sobald du eine andere Meinung hast und nicht mehr mit dem Strom schwimmst, du musst nicht groß auf irgendeinen Antichristen noch warten. Seit den Tagen Jesu ist der Antichrist schon da. Der sitzt überall. Sogar im Tempel sitzt er. Und in der Bibel heißt es, er wird sich im Tempel setzen. Der Antichrist sitzt im Tempel. In den meisten Kirchen sitzt der Teufel. In den meisten Gemeinden sitzt der Teufel. Das merkst du gar nicht. Wir müssen immer so aufpassen, dass der Teufel sich nicht eines zur Kuckucksei legt. Seit den Tagen Jesu stellt er den Gläubigen nach. Seit den Tagen Jesu versucht er, die Menschen fertig zu machen. Seit den Tagen Jesu. Natürlich, heute ist das alles mehr technisierter, mehr verfeinert, raffinierter. Diese ganze Verführung und diese Drangsal, was wir heute erleben, ist ein bisschen moderner, psychologischer, aufgebaut, etwas raffinierter, systematischer, Computer- und mediengesteuert. Das ist, wie der Teufel heute arbeitet. So mit unsichtbaren Waffen werden wir bedrängt und gezwungen durch Worte. Und Worte sind Mächte. Aber der Teufel ist immer noch derselbe Teufel. Treibt immer noch sein Unwesen auf der gleichen Art und Weise. Und weißt du, er strebt immer noch das Gleiche. Er strebt immer Weltherrschaft an. Er möchte alles kontrollieren. Und heutzutage regiert das Geld die Welt. Früher war es mal Religion, dann war es Philosophie, dann war es Kultur und Sport und Militär und so weiter. Und jetzt regiert nicht mehr die Politik die Welt. Heute regiert das Geld die Welt. Und deshalb sagt Jesus, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott oder Mammon. Religion ohne Geld kann nicht mehr existieren. Militär ohne Geld, Sport ohne Geld, Fußball ohne Geld. Nichts. Ohne Geld kann nichts mehr funktionieren. Und deshalb, das Geld regiert das ganze System, die Medien. Und der Teufel will immer das Sagen haben, verschafft sich immer wieder Gehör und bedient sich der Medien. Die ganzen Kriege, die letzten Kriege seit Biafra-Krieg in Afrika, seit dem Biafra-Krieg, die Kriege werden durch die Medien entschieden, nicht mehr durch die Waffen, durch die Medien. Da werden Bilder gezeigt, welche Art auch immer. Und die Gläubigen sind die besten Zuhörer bei den Medien, die besten Kunden, die Gläubigen, in aller Liebe, Gott segne sie. Viele merken nicht mehr, wie sie da eingewickelt sind. Sie glauben jedem Schmarrn, jedem Bild. Weißt du, und ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Worten würdest du vielleicht noch sagen, das hinterfrage ich. Aber ein Bild, was du siehst. Aber weißt du, die Bilder sind so retuschiert, so schön aufgebaut. Da kannst du alle Falten und alle Runzeln wegmachen. Und dann denkst du, Mensch, so eine schöne Haut möchte ich auch haben. Und so schöne Haare. Oder was weiß ich, alles retuschiert. Weißt du, würden wir nur merken, wo wir überall so eingewickelt sind. Für diesen Gottesdienst heute hat Gott mir ein Stichwort gegeben und das möchte ich oben draufsetzen oder jetzt abrunden damit. Gott sagte zu mir, würden meine Kinder merken, wie sie betrogen werden, würden sie sich isolieren. Würden sie sich isolieren. Und das Wort isolieren hat Gott mir gegeben. Weißt du, was isolieren ist? Weißt du, wenn zwei Drähte, Plus und Minus, Strom, elektrischer Strom, dann müssen die Drähte isoliert werden. Sonst gibt's Knall, sonst gibt's Funken, sonst gibt's Kurzschluss. Und wir erleben immer wieder Kurzschlussreaktionen. Und dieses Stichwort hat Gott mir gegeben. Wir müssen uns isolieren. Isolierst du dich, isoliere ich mich. Und wir sind hier eine Gemeinde geworden. Und ich bin Gott dankbar, eine freie Gemeinde. Wir haben uns isoliert. Nicht, dass wir keine Leute mehr mögen oder mit niemandem was zu tun haben. Nein, aber wir wollen für uns sein und für Gott sein. Israel ist herausgegangen aus Ägypten. Sie wollten mal Gott dienen, ohne den Pharao, ohne seine Bevormundung, ohne seine Staatsdiener, ohne der Geheimpolizei, ohne dem Judas, ohne den Toten oder den Heiden oder was auch immer ist. Wenn du die Drangsal überleben willst, du musst dich isolieren. Versteh das Wort isolieren, denk drüber nach. Wenn du nach Hause gehst, denk an isolieren, was das alles ist, isolier. Dicht machen, alle Schotten runter. Einfach, du musst für dich mal werden was. Du musst auf dich besinnen. Du musst den Weg zu dir finden, zu deinem Inneren. Du musst dich, jetzt bitte halte ich fest, aber ich möchte diese Gedanken, die Gott mir gegeben hat, euch weitergeben. Wenn du dich isolieren möchtest, dann musst du dich von der Welt absondern. Und ich meine nicht von der Schöpfung Gottes und nicht von den Menschen, sondern vom System. Vom System. Und da gehört alles. Da gehört der Staat, da gehört die Kirche, da gehört das Geld, da gehört die Politik, da gehört alles. Da gehören die Gewohnheiten, die Gesellschaft, das Volk, die Rasse. Wenn du Kind Gottes bist, bist du nicht mehr Deutscher, bist du nicht mehr Jude, bist du nicht mehr Grieche. Du bist jetzt Kind Gottes, Bürger einer anderen Welt. Und deshalb sagt Paulus in Römer Kapitel 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Du musst dich isolieren und dich von den Gottlosen trennen. Die Gottlosen sind die Menschen, die mit Gott nichts mehr zu tun haben. Gottlose sind Menschen, die mal Kontakt mit Gott hatten und jetzt keinen Kontakt mehr mit Gott haben. Die anderen sind Heiden. Die waren noch nie gläubig. Die haben mit Gott noch nie was zu tun gehabt. Aber Gottlose sind die mal in der Kirche waren, die dann als Babys getauft und konfirmiert und gefirmt und was weiß ich alles sind, die mal Gott gekannt haben, aber dann Gott den Rücken gekehrt haben. Und nicht mehr mit Gott leben. Die zwar noch eine Bibel haben, aber die irgendwo verstaubt. Das sind Gottlose. Die alles wissen, was in der Bibel drinsteht. Und die sogar die Bibel besser kennen, womöglich sogar noch Theologie studiert haben. Aber mit Gott nicht leben. Wisst ihr, ausschlaggebend ist das Leben mit Gott. Gottlose sind Menschen, die nicht mit Gott leben, die nicht von Gott ihre Inspiration bekommen, die nicht von Gott ihre Kraft bekommen, die von Gott nicht ihre Anweisungen bekommen. Das sind Gottlose, die keine Funkverbindung mehr mit Gott haben, die autonom geworden sind oder sich emanzipiert haben, sich verselbstständigt. Also, du musst dich von solchen Leuten isolieren, dich von ihnen scheiden und trennen. Weißt du, du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Zieh nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, steht es in der Bibel. Mit Leuten, wo nicht mögen. Du musst dich von ihnen lösen und dich abnabeln. Aus ihren Verbänden womöglich und ihren Vereinen austreten. Ihre Zeitung abbestellen. Sonst kriegst du immer wieder die Sachen geliefert. In der Bibel heißt es einmal, das gilt natürlich Volk Israel, aber das gilt Kindern Gottes auch, geht aus von ihr, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Mitgehangen, mitgefangen. Wer mit der Gesellschaft geht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Geht aus von ihr, mein Volk. Und das ist eine ganz große Forderung. Isolieren. Wenn du die Trübsalzeit überleben willst, da musst du ein Plätzchen finden, wo du und Gott sein könnt. Wo du mit dem Herrn sein kannst. Wo du ungestört zu deinem Gott beten kannst, auch wenn du ganz allein bist. So eine Mansarde irgendwo oder Kellerloch. Du musst einen Platz finden, wo du mit Gott reden kannst. Deshalb sagt der Herr, wenn ihr betet, beten. Du sollst nicht öffentlich beten. Geh in die Kammer, schließ die Tür zu. Das ist isolieren. Die Tür zumachen hinter sich. Und niemand anders reinlassen, dass zwischen dir und Gott niemand anders steht. Weißt du, bei uns steht noch so vieles. Manchmal, wenn wir so im Gottesdienst sind oder in der Gemeinde sind, da steht der Nachbar, die Nachbarin, der Bruder, die Schwester. Da steht noch das Kochgeschirr. Da steht noch das Essen im Kühlschrank. Da steht noch so viel Mist dazwischen, was nichts zu suchen hat. Wenn du ins Heiligtum gehst, du solltest reine Hände, reines Herz, leere Hände, leeres Herz haben. Du solltest offen sein für Gott und nicht alle möglichen Gedanken. Und viele gehen in die Gemeinde und das ist ein Fluch. Viele gehen in die Gemeinde, da gucken sie, wen könnte ich jetzt anheuern für mein Geschäft, für meine Versicherung oder für mein Putzmittel oder Kochgeschirr oder Tupper-Geschirr oder was auch sonst immer ist. Da sitzen sie da und gucken sie es. Oder wen könnte ich für das und das gewinnen oder... Wenn viele gehen in den Gottesdienst, gucken also nach Mädchen oder Jungs, genau der gleiche Blödsinn. Weißt du, wir müssen uns irgendwo treffen oder einander begegnen, aber der Platz, wo wir unser Partner oder Partnerin finden, ist nicht in der Gemeinde. Gott muss zusammenführen, die Pärchen. Gott muss die Sache machen. Aber viele gehen nur, wo Weiber und Männer sind. Und na, tatsächlich, auch hier bei uns. Auch hier bei uns. Auch hier bei uns. Ich habe schon jemand gesagt, bitte komm nicht zu uns, ich habe keine Lust, dich zu sehen. Du bist immer nur zu gucken, wie viele Frauen wir heute haben. Und Frauen leben gefährlich in der Gemeinde. Weißt du, die werden angegangen und angemacht und verführt. Und hier in Berlin gibt es eine große, charismatische Gemeinde, die haben Inzucht. Die betreiben Inzucht. Lauter ledige Kinder laufen rum von Brüdern aus der Gemeinde. Hier in Berlin. Ja, die betreiben Inzucht und die einen sitzen da und so weiter. Weißt du, und andere fallen vom Glauben ab. Sind enttäuscht, verstehst? Die Gemeinde ist kein Zuchtverein. Versteht? Aber das ist Endzeit. Sie freiten und ließen sich freien und so weiter und merkten es nicht, bis Noah in die Arche ging. Deshalb, wir wollen eine heilige Gemeinde sein, wenn wir zur Gemeinde kommen. Wir wollen Gott begegnen. Wir wollen Gott suchen. Wir wollen mit Gott reden. Und dann tatsächlich, wenn mir jemand gefällt und der Herr jemand führt, die Beziehung kann schon irgendwo entstehen und darf entstehen. Denn Kinder Gottes sollen sich nicht auf dem Tanzboden oder der Disco kennenlernen, sie sollen sich schon in der Gemeinde kennenlernen. Da gibt es genug Gelegenheiten, glaub ich das. Aber wenn es um Gott geht, geht es um Gott. Und darum sind es nichts. Und dann, wenn Kaffeekränzchen ist, Geburtstagsfeier ist oder sonst was ist, dann kann man sich einander näher kommen und mal fragen, horch, so und so. Ich sage das nur. Denn es wird so viel Unheil in christlichen Kreisen angerichtet, gerade durch Beziehungen und durch all diese Sachen. Das sind heilige Kühe, die ich schlachten möchte. Du musst dich isolieren. Am besten ist, du gehst, so kommst in der Gemeinde und gehst sofort weg von der Gemeinde. Manchmal sag ich, red mit niemand, grüß niemand, geh geradeaus deinen Weg und kümmere dich nicht. Dann bist du am sichersten. Weißt du, und du musst lernen, dich zu isolieren. Nein, danke. Ich bin mit Jesus verheiratet, sagen manche. Ja, und oder ich bin schon verheiratet mit dem Herrn oder mit jemand anders. So, weißt du, wir müssen lernen, uns zu isolieren und dass wir auf Gott hören. Solange du nicht isoliert bist, du empfängst alles Mögliche, alle möglichen Stimmen, alle möglichen Ideen, kannst Gott nicht verstehen, Gott nicht begreifen. Also dich isolieren, einen ganz dicken Panzer anlegen. Vielleicht musst du einen ganz dicken Panzer um dich rumbauen und Mauern um dich rumbauen und einen Schutzanzug anziehen, damit diese ganze Strahlung, die da ausgeht und so weiter, dass es dich nicht bedrückt und belastet. Weißt du, isolieren ist, dass du nicht alles annimmst, was die Leute dir so an den Kopf schmeißen, dass das Ding abprallt bei dir. Das ist Drangsal. Weißt du, die Leute kommen und belästigen dich mit allen möglichen Sachen und Sorgen. Weil sie selber nicht denken, wollen sie dich zum Denken bewegen. Isolieren heißt, ungöttliche Verbindungen abbrechen. Das heißt, stehen lassen, auf Wiedersehen und weitergehen, auch wenn es unhöflich ist. Ungeistliche Gespräche abbrechen, wenn du merkst, dass da wird über andere hergezogen und jemand gekränkt, beleidigt, belästigt, der nicht da ist, über den dann Schmutz ausgeschüttet, schmutzige Wäsche gewaschen. Danke. Ich habe noch so viel anderes zu tun, habe ich keine Zeit dafür, interessiert mich auch gar nicht. Weißt du, es sich innerlich absondern, da fängt es schon zuerst mal, weißt du, die ganze Sache fängt im Kopf an und dann geht es im Herzen, dann kommt es an die Ohren und Hände und Füße. Weißt du, du musst lernen, dich innerlich zu befreien von dem ganzen Gesindel. Da gibt es so viel Gesindel, so viel Pöbelvolk. Weißt du, im Volk Gottes gibt es viel Pöbelvolk, Mitläufer. Pöbel war, Israel hätte keine Probleme gehabt. Israel wäre das schön gerade nach Land Kanaan marschiert. Die wären dorthin gekommen, die Juden, also die Nachkommen Jakobs und so weiter. Die hätten kein Problem gehabt. Aber das Problem war, dass es noch so viel Pöbelvolk mitgegangen. Die waren das immer. Das Pöbelvolk schrie, oh, wären wir bloß nach Ägypten zurückgekommen, wären wir bloß nicht gegangen. Nur das Pöbelvolk, diese Mitläufer im Volk Gottes, die sind, die uns Probleme machen. Die sind die Problemmacher. Das Pöbelvolk, die Halbbekehrten, die Halberlösten, die gar nicht so konsequent und kompromisslos Gott nachfolgen, die machen uns Probleme, das Pöbelvolk, die zwar gerettet worden sind durch das Blut, die auch dabei waren, als der Würgeengel vorbeikam und so weiter, und jetzt denken sie, also Gott hat mit Israel so viele wunderbare Sachen gemacht, was die alles erleben, Krankenheilung und Befreiung und so weiter, ach, da bin ich gut aufgehoben. Weißt du, und du läufst mit und ohne eine Herzenshingabe, ohne Lebensübergabe. Bei Gelegenheit wirst du Probleme machen. Da kommt wieder das Alte hoch. Sobald Schwierigkeiten kommen, lasst uns nach Ägypten zurückgehen. Dort haben wir noch Kümmel gehabt und Knoblauch gehabt und Fische hat es noch umsonst gegeben und alles, was gab es umsonst. Dort war noch schönes Leben. Aber hier in der Wüste, wir vertrocknen. Du siehst, das Pöbelvolk, nicht das Gottesvolk, Pöbelvolk war's. Nimm dich in Acht vom Pöbelvolk. Mach hinter dir die Tür zu. Weißt du, wenn Gott sagt, wenn du gehst, mach hinter dir die Tür zu. Wir haben mal in der anderen Kirche mal Probleme gehabt und wir haben so Mitarbeitertreffen gehabt und der Heilige Geist hat mir gesagt, nur die Mitarbeiter, die da sind, mit denen fangen wir was an oder mit denen tun wir was und mit denen besprechen wir die Sache. Und Gott hat zu mir einfach gesagt, mach hinter dir die Tür zu. Zuschließen, hat er gesagt. Und was habe ich gemacht? Dann kam noch jemand, klopft an der Tür, natürlich aus Mitleid, die Tür aufgemacht, den reingelassen und dieser liebe Bruder hat dann nur Probleme gemacht. Hätte ich bloß nicht reingelassen. Wenn Gott sagt, mach die Tür zu, dann gilt es auch aus Mitleid nicht die Tür aufmachen. Weißt du, Mitleid ist auch vom Teufel. Und der Teufel versucht uns mit Mitleid zu manipulieren. Ach, der Arme, ist auch noch ein Bruder. Aber wenn Gott sagt, wenn du drin bist, mach die Tür hinter dir zu. Bei Noah hat Gott die Tür zugeschlossen, das ist einfacher. Aber oft müssen wir selber die Tür zumachen und nicht reinlassen. Du sparst dir manchen Ärger, wenn du hinter dir die Tür zumachst und nicht aus Mitleid. Weißt du, so viele Leute fangen immer wieder aus Mitleid den Käse an. Und wieder von vorne und wird wieder aufgerollt, nur aus Mitleid. Ja, kann ein Christ so hart sein? Ein Christ muss radikal sein. Willst du links, so will ich rechts und so weiter. Es gibt keine Kompromisse. Licht oder Finsternis, Gott oder Satan, es gibt nicht, dass wir da Mitleid haben. Du musst sogar, und das ist sich isolieren, manchen Leuten aus dem Weg gehen, keinen Umgang mit ihnen haben, den Umgang abbrechen womöglich, und zwar ganz radikal. Vor allem Leute, die dein geistliches Leben permanent stören. Permanent. Ab und zu macht nichts. Es gibt manche Nervensägen, aber wenn es permanent ist. Die dich vom Gottesdienst immer systematisch fernhalten und das sonst und dich vom Beten abhalten. Von diesen Sachen musst du dich trennen. Alles, was zwischen dir und Gott sich stellen will. Das ist zuerst mal das Erkennungszeichen. Vieles kannst du selber nicht tun, ich weiß. Das muss dann der Herr machen und dann musst du den Herrn um Hilfe bitten und der Herr hilft gerne, wenn wir bitten. Und deshalb in der Endzeit wird viel mehr gebetet. Wenn wir große Trübsal haben, Not wird beten. Die Not wird anheben, aber dann werden wir wieder bitten und Gott wird uns helfen. Gott ist ein Hörer der Gebete. Erlöse uns von dem Bösen. Dieses Gebet ist mir so groß in diesen Tagen, dass wir einfach viel mehr Gott darum bitten sollen. Weißt du, dass er uns abschneidet. Dass er für uns die Tür zumacht. Dass er die Hand dazwischen hält, zwischen uns und Ägypten. Denn die sind so dicht hinter uns her. Denk an Israel. Ich höre schon die Räder klappern. Und die Gequietsche. Weißt du, dass er dich von allen Spekulationen erlöst und falschen Lehren, falschen Ansichten, falschen Meinungen. Herr, nimm das alles aus meinem Kopf. Ich muss das so oft in meinem Leben immer wieder, da lese ich ein Buch und dann sage ich, lieber Gott, hilf mir, dass ich das Zeug vergesse. Denn das macht mir Probleme. Meinem Kopf. Und wenn es deinem Kopf was Probleme macht, dann wird es nach kurzer Zeit auch deinem Herzen Probleme machen. Und deinen Füßen. Und deinen Händen. So, der Heilige Geist kann dich von allem entfesseln, abschneiden, freisetzen, entbinden. In deiner Situation, wo du stehst, so dieser Drangsal, also musst nicht fragen, bin ich jetzt in der Trübsal oder nicht? Du bist, wenn du ganz ehrlich bist, du bist umgeben von Feinden, du bist belagert und die Übermacht belagert dich. Du bist nicht, dass nur einer oder zwei steht, da sind eine unzählbare Schar. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Der Herr sagt, ich will dir die Augen öffnen, dass du siehst, dass derer, die bei dir sind, mehr sind als bei denen draußen. Dass du einen Berg voll feuriger Rosse um dich herum hast und der Herr dich verteidigt und beschützt, mittendrin in das Drangsal, mittendrin in der Situation. Wenn du das einmal gesehen hast, dann bist du furchtlos. Und dann kannst du mit allen dich konfrontieren und dich einlassen. Und sagst, mir macht es nichts aus. Also ich gehe jetzt nach Libyen. Fahr nach Libyen, besuch den Herrn Gaddafi. Nein, ich sage das nur. Weißt du, dann fürchtest du dich nicht. Wenn du weißt, der Herr ist mit mir. Weißt du das? Sind wir sicher? Weißt du, wenn du diese Garantie hast und das wichtigste Zeichen ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Wartet, bis meine Knechte versiegelt werden. Und Gott wartet auch auf dich, er will dich auch versiegeln. Und ich meine, das Versiegeln ist nicht eine Sache des Menschen, das kann kein Mensch machen, das macht der Heilige Geist. Das ist dieses Zusatzgefäß vom Öl. Das kann sein, dass du müde, dass du träge und dass du ein bisschen überfordert bist und gestresst bist. Kann sein, dass du mal bedrückt bist, kann sein, dass du mal traurig wirst, kann sein, dass du mal weinst. Kann sein, dass du mal allein, ganz allein dastehst, aber du hast das Siegel Gottes in deinem Leben. Taste seine Seele nicht an. Und wir haben alle den Hiob in uns. Wir sind alle mit dem Hiob verwandt. Und keiner wird ausgenommen. Alle müssen den Weg des Hiobs gehen, ob er will oder nicht. Und jeder von uns muss begreifen, oh, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jeder muss jetzt zu dieser Gewissheit kommen. Und in dem Moment, wo du das weißt, dass dein Erlöser lebt, wirst du immer wieder hochkommen. Wenn du das nicht weißt, bleibst unten. Kommst du den Tag nicht mehr hoch. Aber wenn du weißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Du musst wieder den Geist von Hiob kriegen. Auch wenn du an deinen Wunden schabst und schon im Koma liegst oder Delirium und sagst jetzt, und du hörst noch, wie da jemand sagt, gib dich auf, schmeißt alles hin, alles hat keinen Wert. Hör auf, geh nicht mehr hin, alles ist nur Lug und Trug, alles ist nur Schwindeln. Und dann sagst, nein, ich weiß. Und das, was du weißt, das ist ausschlaggebend. Und zwar nicht von dir, sondern vom Heiligen Geist. Ich weiß, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, er hat eine Offenbarung bekommen. Und du brauchst in deiner dunklen Stunde im Tal der Finsternis, der Todesschatten, eine Offenbarung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oder wie ein Paulus auf der Überfahrt, heute Nacht war der Engel Gottes bei mir. Leute, lasst uns Mahl feiern, das Abendmahl, und dann alles über Bord, den Fischen. Und das Schiff wird zugrunde gehen. Aber alle, die mit mir fahren, die werden gerettet werden. Und ich darf dir eines sagen, im Namen Gottes, alle, die mit dir fahren, wenn du so radikal bist wie Paulus dort auf dem Schiff. Leute, wir feiern Abendmahl. Wir werden das Schiff verlieren. Wir werden das Äußere verlieren. Wir werden unser Haus verlieren. Wir werden unsere Wohnung verlieren. Wir werden unser Auto verlieren. Wir werden unseren Körper verlieren. Wir werden unsere Gesundheit verlieren. Wir werden unser Geld verlieren. Aber die Seele wird gerettet werden. Und alle, die mit dir fahren, du und dein ganzes Haus. Ihr werdet gerettet werden. Gib dich nicht auf. In der Trübsalzeit ist ganz arg wichtig, dass du ein festes Fundament auf den Herrn hast und der Herr dein Fundament ist und der Herr die Grundlage deines Lebens ist, dass du weißt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Also, guck mal, der arme Hiob hat vor 4.000-5.000 Jahren diese große Trübsal gehabt. Abraham hat die große Trübsal gehabt. Jetzt könnt ihr noch von Isaac machen, ja. Und der Isaac, der hat sich nicht aufgegeben. Die Philister haben ständig jeden Brunnen zugemacht und zugeschüttet und zugeschüttet und zugeschüttet. Er hat weitergegraben, er hat weitergemacht. Und Geschwister, genau das ist, was ich euch ermutige. Schau, all die Heiligen, dir geht's nicht besser wie den allen Heiligen, die mussten viel leiden, viel durchmachen, viel durchhalten. Aber sie haben am Schluss überwunden. Dann stehen sie am Thron Gottes. Wir haben's gesiegt. Das ist Evangelium. Evangelium ist, wir haben's gesiegt. Christus hat gesiegt für uns. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Ihr habt wohlgetan. Das ist, auch wenn du fällst in deine Situation und versagst und Fehler machst, vergiss es. Du stehst wieder auf. Du stehst wieder mit Jesus auf. Halleluja. Wir haben das Auferstehungsleben in uns. Und wir werden leben für immer und alle Zeit. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Oh, das ist nicht was Billiges, das ist, Herr, das ist das köstlichste und herrlichste und schönste, gerade in dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht, wo alle Werte zerfallen, wo alles zerfällt, wo alles zerbricht, wo alles zerbröckelt, wo wir in einer Situation sind, wo alles davon schwimmt und davon fließt und wir denken, was bleibt noch zurück? Ist das wirklich alles, was wir erreicht haben? Ist das wirklich alles, was wir haben? Ist das wirklich das, was du uns gegeben hast? Oder hast du noch mehr? Herr, ich weiß, dass mein und dass unser Erlöser lebt. Jesus Christus, du bist ein wunderbarer Heiland. Ich lobe und ich preise dich. Und Herr Jesus, hilf, dass meine Geschwister, die jetzt in der Trübsal sind, Herr, dass sie nicht die Trübsal blasen, sondern dass sie in der Trübsal ihr Haupt erheben, denn ihre Erlösung naht sich. Halleluja. Ihre Erlösung naht sich. Halleluja. Ihre Erlösung naht sich. Herr Jesus, du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du bist auch heute und morgen und übermorgen und irgendwie, bis solange diesen Planeten Erde gibt, wirst du bei uns sein. Ewiglich. Ich danke dir. Ich bin so begeistert von dir, Herr Jesus. Ich bin so begeistert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass uns zusammen sagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. So, wir singen noch ein